Wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen beim Stahlwerk Doppelpass hier aus dem Airport Hilton in München. Sie merken schon, wir sind hier bester Laune. Warum auch nicht? Denn der fünfte Spieltag der Fußball-Bundesliga ergab doch eine ganze Menge Themen. Über die wollen wir heute in dieser Sendung sprechen. Was war das gestern für ein tolles Spiel abends? Der SC Köln gegen RB Leipzig, da war alles drin. Emotionen, zwei offensive Teams, viel Ärger um den VAR, knappe Entscheidungen und viele, viele Chancen und Tore. Das hat uns echt gefallen und darüber sprechen wir heute hier im Doppelpass. Dann haben wir später in der Sendung eine Schalte zum Trainer von Arminia Bielefeld, zu Frank Kramer. Freuen wir uns auch sehr drauf, dass er sich Zeit nimmt für Sie und für uns, für den Doppelpass. Und natürlich schauen wir auch auf das Spiel des FC Bayern gegen den Aufsteiger, gegen den VfL Bochum. Ja, da war Frust beim Aufsteiger, ist doch klar, wenn man 7 Dinger kriegt beim Rekordmeister, dann ist das einfach ein bisschen viel. Uns interessiert die Perspektive des VfL Bochum, denn wir haben einen tollen Gast von diesem Verein, den Geschäftsführer Sport des VfL Bochum. Wir freuen uns auf Sebastian Schinzilords und er bringt mit Felix Groß. Herzlich willkommen. Seine Karriere beendet. Herzlich willkommen den beiden. Servus. Und Hajo von Hadeln und Band hat wie immer die musikalische Untermalung geliefert. Ja, 7 Dinger gestern. Das war die historisch höchste Niederlage des VfL Bochum in der Bundesliga, Sebastian. In der Bundesliga-Realität jetzt angekommen, Aufstiegseuphorie verraucht oder wie sieht die innere Gefühlslage aus?
Ja, auf jeden Fall erstmal wenig und schlecht geschlafen. Man hat ja immer,
sieht man aber nicht.
Immer irgendwie die Hoffnung, danke, immer die Hoffnung, dass man die Sensation irgendwie schaffen kann. Aber man muss klar sagen, da waren wir gestern sehr weit von entfernt.
Felix, du hast deine Karriere beendet, hast 80 Mal Bundesliga gespielt, noch über 100 Zweitligaspiele, bist 30, richtig? Mhm. Ja, relativ früh aufgehört, gesagt hast, Mensch, irgendwie, das hat alles Spuren hinterlassen. Jetzt, wenn du siehst, jetzt die Fans wieder im Stadion, gestern in Köln, so eine Stimmung, juckt's nicht irgendwie noch ein bisschen?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe es auch noch keine Sekunde bereut. Bin sehr zufrieden mit der Entscheidung und bin auch froh, dass ich hier sein kann, ohne 7-0 verloren zu haben.
Ja, ist ein bisschen leichter für dich, die Situation. Freue mich auf euch beide in der Runde gleich. Und wir haben noch andere tolle Gäste und die würde ich Ihnen gerne jetzt vorstellen, meine Damen und Herren. Christoph Biermann ist Reporter bei 11 Freunde und ist Buchautor. Er hat das Buch geschrieben, Mein unglaubliches Jahr mit dem ersten FC Union Berlin. Wir werden ewig leben. Schönen guten Morgen, Christoph.
Morgen.
Aus Köln ist zu uns gekommen. Mein Kollege von RTL arbeitet aber auch bei Magenta. Freue mich sehr auf Thomas Weggi Wagner. Hallo.
Morgen.
Und natürlich ist auch Stefan Effenberg, unser Sport1-Experte, heute hier in der Runde beim Stahlwerk Doppelpass. Grüß dich, Stefan. Morgen. Und last but not least, unsere Runde ist ja nicht vollständig, wenn meine liebe Kollegin Jana Wosnitzer nicht dabei ist. Die möchte ich jetzt auch recht herzlich begrüßen, sitzt noch im Publikum. Schönen guten Morgen, Jana, und du hast gleich die Frage der Woche.
Schönen guten Morgen. Ja, und auch in unserer Frage der Woche wollen wir uns mit dem VfL Bochum beschäftigen, wenn wir schon mal den Geschäftsführer Sport hier haben. Und gestern diese 7-0-Packung, das war schon einer zu viel. Florian hat es eben gesagt, das war die höchste Bundesliga-Niederlage der Geschichte vom VfL Bochum. Die Auswärtsreise habt ihr euch wahrscheinlich auch eher anders vorgestellt.
Ja, genau, das 7-0 ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber insgesamt war es trotzdem eine gute Fahrt hier nach München.
Und ich kann euch auch ein bisschen Hoffnung machen, denn in den letzten 6 Jahren sind nur 2 der Aufsteiger direkt wieder abgestiegen. Ganze 11 haben den Klassenerhalt geschafft und deswegen ist jetzt auch unsere Frage der Woche, schafft denn der VfL Bochum den Klassenerhalt in dieser Saison? Stimmen Sie gerne ab auf sport1.de oder rufen Sie uns an. Die Nummer ist wie immer die 01379 011 011 und für Sebastian werde ich, glaube ich, die erste Stimme schon mal für Ja abgeben.
Er muss gar nicht anrufen bei der 0137 90 11 011. Das wissen wir eh, dass er der Meinung ist, dass der VfL drin bleibt. Wir sprechen gleich über den VfL, über das spannende Projekt. Ganz Fußball-Deutschland freut sich ja, dass nach 11 Jahren Abstinenz dieser Traditionsverein wieder in der Bundesliga ist. Aber wir beginnen mit dem Abendspiel, mit dem Spiel Köln gegen Leipzig. Das hat richtig Spaß gemacht und ich habe es gerade in der Begrüßung ja auch schon gesagt, liefert eine Menge Vorlagen für unsere Diskussion.
Beinahe die nächste Ohrfeige für Trainer Marsch und seine Leipziger. In einer Partie, in der alles, wirklich alles drin war. Vor allem die inflationäre Nutzung des Videobeweises, die nicht nur Kölns Stürmer Modest fast in den Wahnsinn getrieben hätte. Auf beiden Seiten wurde immer wieder interveniert. Und obwohl Kölns Uth Simakan touchiert hatte, traf Schiedsrichter Brüch die vertretbare Entscheidung, den anschließenden Treffer von Modest anzuerkennen. 1-0 FC. Das Team von Jesse Marsch erzielte zwar verdientermaßen noch den Ausgleich, aber die Kritik am US-Coach wird eher lauter werden. Denn wer in die Champions League will und nur haarscharf am nächsten Desaster vorbeischrammt, wer 2 Punkte bei einem Team wie Köln liegen lässt, der muss sich trotz Punktgewinns die Frage gefallen lassen, war das wirklich ein Schritt nach vorne für Leipzig?
Ja, Jesse Marsch hat es gestern so eingeordnet. Er ist ja eh unglaublich optimistisch, so ein Typ, der nach vorne geht mit seinen Emotionen, so eine amerikanische Einstellung zum Sport hat. Aber trotzdem, Stefan, wenn wir das nochmal aufgreifen, war das ein Schritt nach vorne für Leipzig oder war es zu wenig?
Grundsätzlich ist es schon zu wenig. Allerdings muss man hier die Kölner auch loben, die den Leipzigern wirklich das Leben schwer gemacht haben. Es war ein verdientes Unentschieden für Leipzig, logischerweise für die Ansprüche, die sie haben, zu wenig. Aber wenn du natürlich aus so einem Spiel kommst, wo du 6 bekommen hast in Manchester, dann kann man vielleicht nach dem Spielverlauf wirklich mit dem Punkt leben. Dass Jesse Marsch das natürlich positiv vermittelt, ist ja auch logisch.
Klar.
Aber da muss eigentlich in Zukunft mehr kommen.
Aber Sie haben punktemäßig einfach zu wenig bisher in dieser Saison in 5 Spieltagen geholt. Du warst gestern im Stadion. Wie gut oder wie schlecht hast du RB gesehen?
Insgesamt war ein fantastisches Fußballspiel, hast du ja auch schon gesagt. Ja. Atmosphäre außergewöhnlich. 2 Mannschaften, die Fußball spielen wollten. Ein Schiedsrichter, finde ich, der das hat auch laufen lassen. Stefan hat recht. Von der Leistung her finde ich schon, dass das ein Schritt in die richtige Richtung war für Leipzig. Aber sie schießen einfach zu wenig Tore. Silva, hat man gedacht, der kann diese Lücke füllen, die sie auch letztes Jahr schon nach dem Abgang von Werner hatten. Und wenn wir da die Szene von Duda sehen, dann kannst du natürlich...
Kannst du es noch verlieren, ne?
Kannst du es sogar noch verlieren. Und ich habe das Gefühl, ich habe Jesse Marsch gestern auch sehr lange mal beobachtet. Also wie der durch seine Coachingzone getigert ist, der weiß schon auch, was da im Moment auf dem Spiel steht. Und ich finde, er wirkt im Moment so ein bisschen alleingelassen, weil er auch keinen richtig starken sportlichen Leiter neben sich hat, der mal ein bisschen was von ihm abfedert.
Felix, ist Jesse Marsch auf dem richtigen Weg, wenn er seine Philosophie knallhart durchzieht? Oder muss man auch ein bisschen anpassen vielleicht?
Ja, das ist ja mal so. Klar willst du als Trainer eine klare Idee haben und die auch vermitteln. Das ist immer das Wichtige. Ich glaube, fachlich top zu sein ist das eine, aber das auch vermitteln zu können, dass die Spieler auch Bock drauf haben.
Und das fehlt dir?
Ich kann es nicht beurteilen, ich bin nicht in der Kabine dabei, aber du musst die Spiele ja auch für deine Idee begeistern können. Ich weiß nicht, ob er das kann, aber wenn man das Spiel gestern sieht, auch nochmal allgemein gesagt, es war echt mal wieder schön, so ein Spiel zu sehen, wo es rauf und runter geht, wo viele Torchancen, das sieht man nicht mehr ganz so oft, auch in der Bundesliga, wenn man gerade auch die Nachmittagsspiele sieht. Und ein Trainer ist überzeugt von seiner Idee und ich glaube, er wird auch dabei bleiben. Und wenn sie in der besseren Phase sind, dann nutzen sie auch die Chancen und gewinnen so ein Spiel, weil die Qualität haben sie.
Die Qualität haben sie natürlich, Christoph, keine Frage. Wie viel Geduld haben sie denn in Leipzig, deiner Meinung nach? Ich meine, die Ansprüche sind zu Recht. Man ist Vizemeister letztes Jahr geworden. Seit man oben ist, immer oben mit dabei. Das ist einfach dann jetzt noch zu wenig. Also was glaubst du, wie lange ist man bereit, Jesse Marsch seinen Weg so gehen zu lassen? Auch mit dem Risiko, der die Spielweise ja irgendwie mit sich bringt.
Die Geduld in Leipzig ist in den letzten Jahren ja nicht sonderlich getestet worden,
genau,
weil das alles sehr gut gelaufen ist. Aber ich erinnere mich an Zeiten, als sie versuchten, durch die Ligen nach oben zu kommen. Und da gab es zwischendurch schon eine ziemliche Heier- und Feier-Mentalität. Und ich habe schon das Gefühl, dass es fußballerisch ein doch deutlicher Rückschritt gegenüber dem Nagelsmann-Fußball ist. Also die hatten ja vorgegeben, quasi zur RB-Essenz wieder zurückzukommen. Und Thomas sagte gerade, die schießen zu wenig Tore, das stimmt, aber sie lassen auch viel zu viele Torchancen zu, vor allen Dingen. Ja. Und das, denke ich, ist ein großes Problem. Insgesamt wird der ganze Fußball, finde ich, im Vergleich zum Vorjahr unglaublich hektisch und ungeordnet.
Ja, also Leipzig hat in den letzten 2 Spielen 10 Stück gekriegt. Gegen Bayern 4.
Das ist schon ein Statement, ja.
Manchester, dann musst du natürlich ein bisschen vielleicht die Philosophie umschreiben und zu sagen, ich brauche erstmal die defensive Stabilität und von da raus spielen. So, dass, du hast es richtig gesagt, André Silva noch gar nicht eingebunden ist. Ich glaube, gestern in dem Spiel 20 Ballkontakte hatte er keinen Abschluss.
Dann ausgewechselt worden.
Da haben sie sich vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft. Auch das funktioniert noch nicht. Aber nochmal, wenn ich in so einer Phase jetzt bin, gilt es eigentlich erstmal eine Stabilität herzustellen. Weil eine Qualität nach vorne ein Tor zu schießen, haben sie immer. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Es kann ein ungemütlicher Herbst werden für RB Leipzig.
Aber was man nicht vergessen darf, Entschuldigung.
Ja klar, immer.
Ich meine, die haben 2 Spieler verloren mit Sabitzer und Upamecano, die eine Achse gebildet haben. Und sowas muss auch erstmal ersetzt werden. Das braucht vielleicht auch noch ein paar Spiele. Und wir haben jetzt 5 Spiele gespielt.
Ja.
Das ist nicht viel.
Und nee, da natürlich ist, nicht. Aber, Zeit, aber 4 Punkte haben sie nur, das ist auch nicht viel.
Die 2 Spieler, die ja wirklich wichtig waren, auch erstmal ersetzt werden müssen.
Wobei, was mir halt aufgefallen ist gestern, also erstmal musste man den FC loben. In der Verfassung werden die mit unten gar nichts zu tun haben, sondern eher in der oberen Tabellenhälfte. Aber was wirklich beeindruckend war, zwischen 60. und 85. Minute hat Leipzig ja eigentlich Chancen im Minutentakt rausgespielt. Und dass du dann hinten raus nochmal in so 2-3 Konter reinläufst, wo die 1-gegen-1 standen, das habt ihr ja, glaube ich, gerade auch mit Absicherung gedacht, weil man dann auch gemerkt hat, dass beim FC dieser hohe läuferische Aufwand natürlich auch, die waren dann irgendwann noch platt, selbst Skiri hatte einen Krampf oder sowas. Ja. Das hat mich dann schon gewundert, wie schlecht sie nach hinten in der Rückwärtsverteidigung waren.
Trotzdem, Sie haben vor der Saison gesagt, wir haben einen Kader, der ist deutlich besser.
Ne? Dann müssen Sie sich messen lassen. Also, Jesse March hat gesagt, in der Breite haben wir eine extrem hohe Qualität, vielleicht sogar die beste in der Bundesliga. Und daran musst du dich messen lassen. Minzlaff hat gesagt vor der Saison, wir haben uns verstärkt aus dem obersten Regal. Auch daran müssen sie sich messen lassen. Und jetzt unterm Strich 5, natürlich ist die Saison noch jung, aber nach 5 Spieltagen 4 Punkte ist mit Sicherheit nicht der Anspruch von Leipzig. Und die Zeit, wenn du Vizemeister geworden bist, du standst im Pokal-Endspiel, da kann man jetzt nicht hingehen und sagen, wir warten jetzt nochmal 4, 5 oder 6 Spiele, sondern da musst du von Anfang an funktionieren, wenn du diese Ansprüche gerecht werden willst.
Wobei rein von den Namen, von den Spielern, die sie haben, muss man ihnen ja recht geben. Also das ist qualitativ alles schon sehr, sehr weit oben, oder?
Ja, extrem. Also ich finde sie athletisch wirklich sehr, sehr gut. Sie sind jung, sie sind dynamisch. Die typische RB-Philosophie, also nach diesen Profilen auch letztendlich zu suchen. Und ich glaube, klar, aktuell haben sie ein bisschen Schwierigkeiten, das kann man, glaube ich, so sagen, aber hinten raus werden sie auf jeden Fall ihre Punkte noch machen.
Also wir wollen uns mal anhören, wie man das bei Leipzig so selber sieht, haben da eine Stimme und dann sprechen wir weiter.
Es macht man stärker, glaube ich. Ja, wenn es ist nicht einfach ist, wir müssen mehr drücken, mehr investieren, mehr geben, mehr lernen. Das kann nur einen positiven Effekt haben. Ja, so wünschen wir uns für mehr Punkte sicher. Aber momentan kommt nicht einfach und wieder muss jetzt ein starkes Group zusammen haben und bereit für jede Situation sein.
Stefan, wenn du den O-Ton hörst, wie ordnest du das ein? Was ist da seine Richtung? Was möchte er damit erreichen? Zeit erkaufen?
Ruhe bewahren. Ja. Ruhe bewahren. Und es ist ja logisch, dass er sich so äußert. Und ein bisschen Zeit zu gewinnen, ganz klar. Aber er weiß auch, wenn du mit dieser Qualität, die in dieser Mannschaft steckt, nicht jetzt in den nächsten 1-2 Spielen die Punkte holst, ja, dann wird die Kritik natürlich und logischerweise auch noch lauter.
Was ich interessant finde, dass ich manchmal bei den jungen Spielern so ein bisschen den Eindruck habe, wofür steht Leipzig im Moment eigentlich? Mhm. Denn gefühlt, als Flick gesagt hat, ich gehe von den Bayern, da hatten die Bayern ein Trainerproblem. So, und was macht Bayern? Holt Nagelsmann, der auch zu den Bayern will. Schwächt damit natürlich auch einen Konkurrenten. Upamecano konnten sie nichts machen, der hat eine Ausstiegsklausel. Aber Sabitzer auch noch an die Bayern abzugeben. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das in der Mannschaft ankommt. Also wir wollen angreifen, gefühlt könnte man auch. Macht's aber nicht und stärkt noch die Konkurrenz.
Also ich habe den Eindruck, aber das ist natürlich wirklich eine Beobachtung von außen, dass die Mannschaft das, was Marsch möchte, vielleicht noch nicht hundertprozentig ja nicht nur umsetzen kann, sondern vielleicht auch nicht 100% davon überzeugt ist?
Das ist ja immer das Thema mit der Zeit im Fußball. Die gibt es ja mittlerweile nicht mehr, wenn du die Ergebnisse nicht hast. Und man muss immer eine Mischung aus Umbruch oder auch Veränderung und gleichzeitig Ergebnisse haben. Und das ist halt nicht immer so leicht. Und trotzdem, auch wenn ich das Interview sehe, er muss ja diese Überzeugung ausstrahlen. Er kann ja auch nicht sich dahin stellen und sagen, ja, wir müssen jetzt alles anders machen.
Aber die Spieler müssen auch überzeugt sein, dass das richtig ist, was der Trainer möchte.
Ja, um da wieder den Bogen dann vielleicht zu Köln zu spannen. Die haben einen Trainer.
Dem fressen sie aus der Hand, ja?
Glaube ich, der ist sowohl fachlich, als auch, dass er es vermitteln kann und wo die Spieler Bock drauf haben. Wie gesagt, ich kann es bei Jesse Marsch nicht beurteilen, war nie mein Trainer.
Ja.
Baumi kenne ich so ein bisschen, da weiß ich, der kann das vermitteln.
Allerdings, den Eindruck hat man bei Köln. Gehen wir mal rein ins Spiel und schauen uns die Szene an, die zum 1:0 für den 1. FC Köln geführt hat. Ja, Diskussion um die Tatsache, ist das ein Foul, ist das keins? Brüch hat es dann letztlich entschieden, das Tor zählt. Aber Stefan, sag mal deine Einschätzung dazu.
Ja, Tor.
Ja, danke.
es geht um diese
Berührung.
Ja, es ist ja keine aktive Bewegung jetzt in dieser Szene von Uth. Ja, es war mit Sicherheit unglücklich, aber wenn Felix Brüch nochmal rausgeht, sich das nochmal anschaut, das ist mit der beste Schiedsrichter, den wir haben. Und dann auf Tor entscheidet, dann sollte man das auch glauben, dass es ein Tor war. Also für mich hier auch richtige Entscheidung, Tor für den FC Köln zu geben.
Also er hat erst, und das muss man ja nochmal sagen, er hat erst das Tor nicht gegeben. Dann gab es den Hinweis, auch aus Köln, aus der Sendezentrale da drüben auf der anderen Rheinseite, aus dem Keller, der nicht im Keller liegt, schau dir es nochmal an und er hat dann sich umentschieden. Also eigentlich ist es doch so, man sagt, nur wenn es eine klare Fehlentscheidung ist.
Klare Fehlentscheidung? Das für mich nicht. Also ich finde es richtig, dass das Tor gegeben wird. Also ich finde, das ist Fußball. Mhm. Aber es war keine absolute Fehlentscheidung oder eine krasse, wenn es nicht gibt. Und deshalb war es von der Regel eigentlich gar nicht richtig, dass er gerufen wurde. Aber ich glaube, für den Fußball ist es richtig, dass es gegeben wurde. Ich frotzel immer mit meinen FC-Freunden, die sich ja immer vom VAR verfolgt fühlen. Also
ja, ich lebe auch in Köln, das höre ich nur.
Ne? Ja, das ist immer.
Ne? Wer tut das nicht?
Ja, aber beim FC ist es ganz besonders. Also der DFB oder die DFL will verhindern, dass der FC Meister wird oder sowas. Aber dieses Jahr haben sie im ersten Spiel gegen Hertha Modest sicherlich ein bisschen Glück gehabt gestern. Aber nochmal, ich hätte es auch so, oder ich freue mich, dass das Tor zählt, weil das für mich Fußball ist. Aber regeltechnisch war das sicher nicht ganz einfach.
Trotzdem, die Fußballer in der Runde, das interessiert mich jetzt trotzdem nochmal. Also klar gibt es die Berührung ein bisschen am Oberschenkel und unten und dadurch trifft er den Ball nicht, aber ist es faul oder nicht?
Wenn du in so einer Situation mal warst, dann weißt du, dass dieser kleine Kontakt ausreicht, dass er den Ball so spielt, wie ihn gespielt hat, sodass, sonst wäre der Ball irgendwo in Seiten ausgegangen oder sonst so. Ob es faul ist oder nicht, wir haben immer diese Regelschulung vor der Saison gehabt und dann haben sie am Ende doch wieder anders gepfiffen, also es ist immer schwer zu sagen dann, aber für den Fußball sehe ich es genauso. Es ist gut, dass das Tor gegeben wurde, weil das jetzt nicht unbedingt nach Foul aussieht. Aber dafür haben wir einen Schiedsrichter da und wenn er sich sicher war, dann...
Sebastian?
Ich sehe es ähnlich. Also ich denke, es ist eine 50-50-Situation. Keine klare Fehlentscheidung. Als Fußballer würde ich auch sagen, keine aktive Bewegung, um den Spieler zu faulen. Also eher ein Tor für mich, ja.
Aber trotzdem nochmal, das ist ja das, was du auch sagst. Eigentlich, wenn es 50-50 ist, und das scheint so ein bisschen der Tenor zu sein, du warst relativ klar, dann ist es eigentlich nichts für den VAR, oder?
So wäre die Regelkunde.
Also wenn das gegen euch entschieden worden wäre in irgendeinem Spiel,
dann wäre es unheimlich erzürnt, auf jeden Fall.
Ja. Ja, okay. Wir wollen mal hören, was der Schiedsrichter gesagt hat. Der hat sich freundlicherweise und glücklicherweise auch geäußert. Ich finde es nämlich auch sehr, sehr gut, wenn Schiedsrichter dann hinterher auch nochmal selber erklären, warum sie das wie entschieden haben. Felix Brüch.
Es sah für mich im Spiel so aus, als ob der Kölner Stürmer den Verteidiger von hinten am Klärungsversuch gehindert hat und auch dann dabei getroffen hat. Vom Fernseher konnte ich dann aber sehen, dass eigentlich Marc Uth zuerst in der Aktion war und der Leipziger beim Klärungsversuch, beim Ausschlagen den Kölner Spieler streift. Deswegen war es eigentlich eher andersrum und auch kein Foul und deswegen habe ich das Tor gegeben.
Ja, die Argumentation kann man nachvollziehen, aber so richtig schlauer sind wir dadurch nicht.
Ja, wir sind ja schlauer, wir haben ja ein Ergebnis, also von daher, aber das hat natürlich schon wieder Stunden gedauert.
Ja.
Also,
und stört dich das? Ist dir das zu lang? Ich meine, auf der anderen Seite, das musst du dir ja auch oft angucken, bis du da dann siehst, ob ja, der wirklich mit der Fußspitze noch dran ist.
Ja, ich verstehe das ja auch. Ich war da ein bisschen erstaunt, dass sie ihm zum Beispiel, also Felix Brüch in dieser Situation, man kann das ja jetzt inzwischen am Fernseher mit sehen, dass man ihm nicht die das aus dem Gegenschuss gezeigt hat, also wo es vielleicht noch mehr nach Berührung aussah oder so, aber im Grunde genommen auch egal. Also ich meine, es ist dann schon sehr viel Spielunterbrechung und irgendwie produziert das so eine ganz eigene Dramaturgie und ich weiß gar nicht, ob die dem Fußball dann gut tut.
Also das hatten wir natürlich gestern schon. Ja, da waren ja vier Szenen noch vor diesem Tor auch oder vier Szenen insgesamt noch. Wir gucken mal rein. Das waren Abseitsentscheidungen, teilweise deutlich, teilweise sehr, sehr knapp. Stefan, also allein für den Rhythmus des Spiels ist das natürlich schon problematisch, ne?
Für die Jungs, also für die Spieler, ist es natürlich problematisch, wenn ein Spiel 3, 4, 5 oder noch länger unterbrochen wird. Aber auch hier ist die Entscheidung richtig, logischerweise. Es war Abseits. Und dementsprechend hat auch da Felix Brüch alles richtig gemacht.
Haben wir die nächste Szene. Also diese Entscheidungen waren ja alle korrekt. Und da muss man ja sagen, da waren ja Szenen dabei, da hat der Schiedsrichter oder der Linienrichter die Fahne gehoben, manchmal nicht. Also der VAR macht da das Spiel oder das Ergebnis gerechter.
Ja, auf jeden Fall. Also hier hat man es gesehen. Dass,
auch wenn es nur ein Fuß ist. Ja.
Genau, so
ist
Felix Brüch hat da die richtigen Entscheidungen getroffen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende in der ganzen Situation, dass man ja eben die klaren Dinge, die man technisch überprüfen kann, dann letztendlich auch gut sichtbar machen kann. Und das ist bei der Abseitslinie beispielsweise ja unstrittig.
Du warst gestern im Stadion, ich weiß nicht, sitzt du dann VIP-Tribüne oder Pressetribüne?
Natürlich.
Natürlich, ja, nur natürlich. Champagner und Häppchen und nee, sowas.
Kölsch, ja,
so kenne ich die Kölsch, sehr gut. Aber wie nimmst du es wahr im Stadion? Weil ich finde schon auch, das lässt sich nicht irgendwie ändern, aber so dieses, es fällt ein Tor und eigentlich weißt du noch nicht so richtig,
das ist es ja, eins und so. Also ne? Ich habe es gestern wirklich so gesehen, da gibt es ja dann Monitore, die hängen dann überall. Also du jubelst und dann der erschreckte Blick oder der bangende Blick hat es vielleicht doch nicht gezählt oder zählt es überhaupt. Wobei ich gestern sagen muss, dann war es teilweise beim Tor von Modest, wurde zweimal gejubelt. Er war ja auch selbst sehr ergriffen bei seinem Tor.
Ja.
Also natürlich ist dieses Ursprüngliche erstmal weg, aber ich bin da voll bei Sebastian. Wenn mein Verein absteigen würde wegen so einer Entscheidung und viele werden ja durch den VAR korrigiert, dann bin ich unbedingt dafür, dass es ihn gibt. Aber es hat die Statik des Spiels auch von draußen schon verändert. Allerdings hatte ich das Gefühl, die waren gestern alle so glücksbesoffen in Köln, weil der FC so gut gespielt hat, die konnten dann noch zweimal jubeln für das
Ding. Ja, absolut. Auch ein Stück weit die Emotion, oder? Weil ich erwische mich da selber immer auf der Bank, wenn ein Tor gefallen ist, egal ob für oder gegen uns, der erste Augenblick ist dann immer, war da irgendwas? Finden die noch irgendwas? Also dieses...
Ja, auch die Spieler beim Jubel, da geht auch erstmal der Blick raus oder zum Schiri und so, ja, das ist schade. Aber es lässt sich nicht ändern. Ich meine, es ist doch besser, wir diskutieren darüber, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Emotionen abwirkt, als dass wir heute konstatieren müssen, da sind zwei regelwidrige Tore gegeben worden, oder?
Ja, ich finde dieses minutenlange Warten manchmal, das ist halt das, was nervt. Und ich war eigentlich von Anfang an dafür, ich meine, mich hat keiner gefragt, ist auch besser so vielleicht.
Aber wir fragen dich.
Dass man das sagt, dass jede Mannschaft einmal pro Halbzeit die Möglichkeit hat, was überprüfen zu lassen, sodass du...
Das ist, was Stefan hier auch immer wieder sagt, das müsste es eigentlich geben, so eine Challenge, dass man sagt, jetzt möchten wir aber.
Genau, ich würde sagen, einmal pro Halbzeit, dann, glaube ich, gibt es auch gar nicht so viel Beschwerden von Vereinsseite aus und man hat so ein bisschen die Verantwortung auch verteilt. Aber wie gesagt, mich fragt gar keiner.
Ja, wir können aber vielleicht auch nochmal gucken, dass es natürlich auch grundsätzlichere Meinungen gibt. Lukas Podolski hat sich unter der Woche mal geäußert, ich glaube, das war bei den Kollegen vom Kicker, wo er eigentlich sagt, der VAR macht den Fußball kaputt. Ja, also es gibt keine gescheiten Zweikämpfe mehr, es gibt keine Grätschen mehr, das sei ein Drama. Stimmt ihr ihm dazu oder eher nicht, Stefan?
Also hier ist ja der erste Satz ganz entscheidend. Der VAR macht den Fußball kaputt. Definitiv nicht. Der VAR macht den Fußball gerechter. Nicht zu 100%. Aber wir arbeiten dran. Er ist besser geworden. Aber er macht den Fußball gerechter. Und von daher kann ich das nicht nachvollziehen.
Hast du das Gefühl, dass der Videoschiedsrichter oder die Einführung dieses Videoschiedsrichtersystems irgendwie die Spieler beeinflusst hat? Also weil er sagt ja, es gibt weniger gescheite Zweikämpfe, weniger Grätschen. Oder ist das auf dem Feld nicht so?
Das mit den Zweikämpfen, das sehe ich anders. Ich glaube, wenn du im Spiel bist, denkst du über sowas nicht nach. Da gehst du in einen Zweikampf ohne Rücksicht auf Verluste. Aus Spielersicht, wie gesagt, hat immer dieses minutenlange Warten genervt, bis dann eine Entscheidung da war. Das muss man, also ich finde den Videoschiedsrichter auch, dass er es gerechter macht. Die Art und Weise muss halt überdacht werden, ob man da noch anpasst, wie gesagt, mit der Idee, die ich genannt habe. Klar, Thomas sitzt immer im VIP-Bereich, der sieht das auf Monitoren, das sehen die auf den Stehplätzen nicht. Dass man das auch auf Stadionleinwand irgendwie bringt, dass da die Fans das auch nachvollziehen kann. Also man kann da schon irgendwie noch ein bisschen ein paar Sachen anpassen, aber grundsätzlich finde ich schon, dass es dadurch gerechter ist.
Ich glaube, wir kommen ja nicht mehr hinter den Videobeweis zurück.
Nein, das drehen wir nicht mehr zurück und also auch zu Recht,
deshalb ist die Frage, also wenn wir es jetzt schon haben, wie gehen wir damit um? Und da fand ich dann zum Beispiel die Europameisterschaft im Grunde genommen schon ein ganz gutes Beispiel, wo der sozusagen die Grenze, wo man einschreitet, relativ hochgehängt war. Das war jetzt gestern vielleicht fast ein bisschen Pech, dass es so viel war mit diesen ganzen Abseitsgeschichten und so weiter. Wir hatten ja am Anfang vor allen Dingen, dass so ungefähr alle 5 Minuten irgendwie der Schiedsrichter zum Monitor gerannt ist. Das ist ja schon besser geworden. Und ich glaube, so wenig wir Videobeweis haben, umso besser ist es.
Ja, also das war natürlich gestern dann ein bisschen viel. Auf der anderen Seite, es waren eben alles Abseitsentscheidungen und da kannst du nicht sagen, das lassen wir mal weg. Also insofern war das eben aus dem Spielverlauf, hat sich das so ergeben. Wir wollen gleich noch weiterreden über dieses Spiel und auch ein bisschen die Kölner Seite. Du hast das schon ein paar Mal angesprochen. Beleuchten, da gab es große Emotionen gestern bei Anthony Modest und auf den Rängen. Und der Trainer bringt auch unglaublich viel Energie auf seine Mannschaft, die das dann auf dem Feld bisher in dieser Saison richtig gut umsetzt. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause. Gleich gibt es hier weitere Diskussionen im Stahlwerk. Doppelpass aus München. Bis gleich.
Werbung Anfang. Du weißt manchmal auch nicht mehr so ganz, wo und wann du jetzt eigentlich deinen Lieblingsverein live im TV spielen sehen kannst und dir fehlt bei diesem ganzen Rechte-Wirrwarr, wer überträgt dir eigentlich was, der Durchblick? Kein Problem, SkyQ bietet dafür eine einfache Lösung. Mit SkyQ habt ihr nämlich die Möglichkeit, alle Spiele der Bundesliga an einem Ort und noch mehr Live-Sport bequem eben über eine Plattform zu schauen. Mit SkyQ gibt's jetzt also das beste Sportangebot von Sky und der DAZN-App an einem Ort. Heißt, bei Sky kriegen wir die Bundesliga am Samstag, die zweite Bundesliga, den englischen Spitzenfußball aus der Premier League, den DFB-Pokal und die Formel 1. Und zusätzlich gibt's eben dann noch die Bundesliga am Freitag und Sonntag, die UEFA Champions League und die spanische La Liga und US-Sport eben über die DAZN-App. Und das Gute ist, alles auf einer Plattform, alles auf SkyQ. Und so funktioniert das Ganze. Buch einfach das Bundesliga und oder das Sportpaket und über SkyQ kannst du dann DAZN dazu buchen und so stehen dir dann eben neben den Sky-Inhalten auch das Beste von DAZN über alle Sky-Receiver zur Verfügung. Also, schaut doch gerne mal vorbei auf www.sky.de und sichert euch Spitzenfußball mit Sky und der DAZN-App auf SkyQ.
Werbung Ende.
Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Hier ist der Stahlwerk-Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Hajo von Hadel und Band sorgt hier für die Stimmung. Aber die gab es auch gestern durch das Spiel, durch Köln gegen Leipzig, was uns so gut gefallen hat. Stefan, Anthony Modest, haben wir gesehen, die Emotionen. Ja? Der Gruß nach oben, sein Vater ist vor 3 Jahren verstorben, hatte gestern seinen Geburtstag, dementsprechend emotional. Anthony Modest, hinterher auch bei den Kollegen im Interview. Aber abseits der Emotionen, was der für sozusagen für ein Comeback hat, ja. Hat das was mit dieser Liebesbeziehung zum Trainer zu tun? Was hat Baumgart aus ihm gemacht wieder?
Also erstmal zu den Tränen. Ich muss sagen, das war total emotional, menschlich. Mhm. Und auch das darf ein Fußballspieler, auch während eines Spiels, muss ich mal dazu sagen. Aber ich glaube, er fühlt sich wieder wohl in der Rolle. Ich glaube, er bekommt das Vertrauen von Steffen Baumgart und dann zahlt er das in der Regel, das haben wir auch schon gehabt, in der Vergangenheit mit Toren zurück. Enorm wichtiger Baustein für die Kölner Mannschaft. Nicht nur Modest. Viele Dinge passen gerade in Köln wirklich richtig gut zusammen und deswegen spielen sie auch relativ attraktiven Fußball.
Ja.
Was sie in den letzten Jahren nicht wirklich gemacht haben.
Felix, du hast vorhin gesagt, du kennst den Steffen ein bisschen. Was ist er für ein Typ und wie kriegt er so eine Mannschaft so gepackt? Weil das ist ja schon, Stefan hat es gerade gesagt, schon ein deutlich anderes Gesicht als letzte Saison, was der FC bisher zeigt.
Zum einen hat er eine klare Idee und kann das auch emotional und auch ja, für einen Spieler interessant vermitteln. Und er hat ein Gefühl für eine Gruppe, hat aber auch ein Gefühl für jeden Einzelnen. Und das ist ja auch wichtig. Und wir haben das Beispiel Modest. Der braucht, glaube ich, so einen Trainer, der weiß, wie er ihn anpacken muss. Und dann zahlt das auch zurück. Und es ist auch immer im Spaß, dem Baumi an der Seitenlinie zuzusehen, ehrlich gesagt. Und der verstellt sich nicht und ist sehr authentisch. Und das mag ich sehr gerne.
Ja, dieses Wort Authentizität, ich mag es nicht aussprechen und ich finde es auch ein bisschen abgedroschen, aber es stimmt einfach bei ihm, ne?
Ja, aber da kommt auch noch was anderes dazu. Die sind halt wahnsinnig gut organisiert auf dem Platz. Also da kommt jetzt auch noch richtiges Trainerhandwerk dazu. Also es ist nicht nur, dass er offensichtlich ein sehr gutes Gespür für Menschen hat. Also so in Berlin, ich meine, das ist ja verrückt, der ist ja noch gar nicht so lange her, dass er irgendwie Köpenick-Oberspree und den Berliner AK trainiert hat. Und selbst da reden die Leute irgendwie sehr, sehr positiv noch heute über ihn. Ja. Aber der hat sich halt im Laufe der Jahre auch Handwerk drauf geschafft, weil das ist eine Maschine, die wie dieser erste FC Köln verteidigt und den Gegner unter Stress setzt.
Du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet, du siehst den ersten FC nicht unkritisch normalerweise, aber ich glaube, Christoph hat schon recht, was Steffen da bisher auch an Organisation in der Mannschaft umgesetzt hat, natürlich die Emotionen auch, aber ist schon beachtlich.
Absolut, also gebe ich Christoph vollkommen recht. Ich glaube, man darf ihn auch nicht nur reduzieren auf dieses, ich gebe Feuer. Also klar ist, der hat die ganze Stadt und das ganze Stadion angezündet. Das ist wirklich so. Ich habe ihn letztens beim Joggen am Geisburgheim gesehen, habe ich erst mal gesagt, bin ein bisschen sauer. Er sagte mir,
du gehst joggen, oder?
Ich gehe joggen, sieht man das nicht? Oder?
doch.
Okay, gut. Da habe ich erst mal gesagt, warum hast du nicht beim HSV unterschrieben? Obwohl, ich bin ja gerade im Moment mit unserem Trainer jetzt sehr zufrieden nach gestern Abend. Ja. Aber insgesamt muss man sagen, bei Steffen Baumgart, um jetzt drauf zu kommen, es ist eben nicht nur, dass er Feuer reinbringt, sondern die Mannschaft ist total gut organisiert und er hat Spieler auch besser gemacht. Benno Schmitz, den wollten sie in Köln aus dem Stadion raustragen, irgendwo anders hin. Der spielt überragend. Mhm. Zichos, Organisator hinter, Modest, 7 Kilo leichter. Das ist ein ganz anderer Modest. Wobei, da muss man auch fairerweise sagen, der war in China 1,5 Jahre. Der kam nicht fit zurück. Der Fußball, den sie damals...
war mal verliehen auch und so.
Genau, ne? Das war auch, dann hatte er irgendwie, wollte schon noch die Kohle in China. Gisdol hat den Abstiegskampf erfolgreich gemacht. Aber sie haben letztes Jahr immer mit Angst gespielt, gefühlt. Du gingst ins Stadion und wusstest, wenn jetzt ein Gegentor fällt, dann war es das eigentlich. Und gestern spielen die da teilweise Leipzig.
Also habe ich... Habe ich das richtig verstanden? Du gehst wirklich joggen, nicht walken?
Joggen gehe ich. Ja. Also ich verstehe nicht, dass ich gerade. Richtig.
Was sagst du denn? Du hast gedacht, dass er mit diesen Stöcken da, oder?
Ich komme mit.
Ja, genau.
Du joggst, ich walk.
Genau.
Das ist die gleiche Geschwindigkeit.
Das ist wirklich so über seine Expertise hinaus. Das ist ja so ein kleiner Mini-Club. Ja? Steht ja noch am anderen, also war auch lange in Paderborn, aber der lebt halt den Fußball und nimmt sie alle mit. Und ich glaube, das ist ausschlaggebend. Ne, die Kölner, ich glaube, vor 3 Jahren hatten sie nach 5 Spielen, oder vor 2 Jahren hatten sie 3 Punkte, letztes Jahr nach 5 Spielen 2 Punkte. Jetzt haben sie 8 Punkte. Und da ist eine Euphorie in Köln mittlerweile. Die letzten 2 Jahre konntest du den Fußball nicht wirklich angucken, aber jetzt hat das wirklich einen Plan. Und wie er da an der Seitenlinie arbeitet, das ist wirklich so ein Mini-Club.
Ja. Du hattest ja auch mal eine Zeit in Köln, nicht super lang, aber kennst den Club, kennst die Stadt. Dort wird ja oft auch dann übertrieben, wenn dann ein Saisonstart so ist wie jetzt, dann denkt man, okay, Europa, wir kommen wieder. Aber ich habe das Gefühl, dass sie momentan ziemlich realistisch arbeiten da.
Ja, vielleicht erstmal noch ein paar Sätze zu Steffen Baumgart. Ich glaube tatsächlich, Organisation und Spielidee sind die beiden richtigen Begriffe. Wir haben auch mit dem VfL gegen den SC Paderborn in der zweiten Liga sehr häufig gespielt. Und auch da war es unheimlich schwer zu bespielen. Sie waren aggressiv, sie sind hoch angelaufen, unglaubliche Intensität und Emotionalität im Spiel. Das hat er nach Köln transportiert und da passt es natürlich hin. Ne? Köln ist ein sehr emotionaler Standort. Wenn die Fans da mal die Euphorie spüren, dann sind sie auch da, dann brennt es da lichterloh im Stadion. Wir haben jetzt mit dem VfL da gespielt, trotz 50% Ausleistung, wunderbare Stimmung. Und ich glaube, es macht einen stabilen Eindruck und die Kölner scheinen da auf einem sehr guten Weg zu sein.
Jetzt ist es ja?
Ja, also was natürlich auch ganz interessant ist in dem Zusammenhang ist, die haben ja sogar noch richtig gute Spieler abgeben müssen aufgrund ihrer katastrophalen Finanzsituation. Das heißt, du gehst in eine Saison, bist in der Vorsaison in der Relegation ja mal so eben durchgekommen und dann gibst du noch gute Spieler ab und dann schaffst du so den Turnaround. Das ist wirklich spektakulär. Und es hat ja durchaus innerhalb des Clubs Diskussionen darüber gegeben, ob Baumgart überhaupt der richtige Trainer ist, weil es natürlich auch eine sehr riskante Spielweise ist.
War ja auch noch eine Heldverpflichtung, ne?
Ja, also sehr viel Energie in die Verpflichtung hat, glaube ich, Jörg Jacobs gesetzt, der da den sehr durchgekämpft hat in dem Verein auch. Ja. Und dann, das ist eigentlich hat die Idee des ersten FC Köln für diese Saison war Steffen Baumgart, Ausrufezeichen. Und sie ist bislang aufgegangen.
Ja, weil er auch eine Art und Weise spielen lässt, wo die Fans auch mal verzeihen, wenn du verlierst. Das ist ja genau. Eine mutige Spielweise. Und dann können die viel eher damit leben, dass du ein Spiel verlierst, als wenn du dich irgendwie hinten reinstellst und Angst hast zu verlieren.
Und das war ja dann gestern richtige Fußballstimmung. Das war echt genial. Das Stadion halb voll, aber du hast trotzdem das Gefühl gehabt.
Ich hatte das Gefühl, es waren 40.000 und auch was gerade schon gesagt wurde, es sind ja nur Ljubicic und Uth neu in dieser Mannschaft. Das ist ja eigentlich die Mannschaft des letzten Jahres. Man muss natürlich auch sagen, die Saison läuft für sie ganz gut. Wenn du in Jena im Pokal ausscheidest, dann brauchst du von hoch anlaufen und Druck und wir sind ein großer Club, erstmal nichts zu erzählen. Ja. Aber jetzt hat sich's verselbstständigt. Und ich glaube, da fährt jetzt jeder Gegner hin mit Respekt nach Köln.
Ja, die Gefühlswelten im Rheinland könnten nicht unterschiedlicher sein, denn der rheinische Rivale Borussia Mönchengladbach, da sieht es ein bisschen anders aus. Ja, da ist die Euphorie nicht da, da funktioniert es noch nicht. Das sind 4 Punkte Unterschied zum 1. FC Köln. Ja, das ist noch früh in der Saison und kein Drama. Aber der Start von Hütter ist in die Hose gegangen.
Noch ist es ein Fehlstart und keine handfeste Krise. Aber nach der Augsburg-Pleite ist vor den dicken Brocken.
Das Jammern bringt uns nichts. Wir müssen schauen, dass wir bald die Ergebnisse auch bringen. Die nächsten 2 Aufgaben mit Dortmund und Wolfsburg sind natürlich auch nicht einfach.
Der Trainer muss mit seinem neuen Verein also schnell die Kurve kriegen. Adi Hütter, der für viel Geld abgelöste Wunschnachfolger von Marco Rose, kämpft gegen einen Abwärtstrend, der exakt begann, als Hütters Vorgänger seinen Abschied bekannt gab. Hütter hat quasi die gleiche Mannschaft zur Verfügung und mit ihr nun im 3. Auswärtsspiel die 3. Pleite eingefahren.
Wir haben ja mein einziges Tor erzielt auswärts und ja, das ist unterm Strich dann auch zu wenig.
Elvedis Fehler, der entscheidende am Ende einer akzeptablen, aber doch ideenlosen Vorstellung bei den Augsburgern, die so ihr erstes Erfolgserlebnis in dieser Saison feiern durften. Während Hütter sich fragen lassen muss, wie er die Borussia jetzt flott in die Spur kriegen will.
Kämpfen, weiterkämpfen und schauen, dass wir so schnell als möglich Ergebnisse bringen.
Nach einem ausgeklügelten Plan klingt das ja eher nicht. Aber der Trainer ist ja beileibe nicht der Einzige, der sich wegen des Fehlstarts den Kopf zerbricht. Warum klappt das in Gladbach nicht mit Hütter?
Und bei diesen generellen Fragen, bei den großen Themen, da ist immer als erstes Stefan dran. Ja. Dafür bist du hier Sport-1-Experte.
Ja, ich würde jetzt sagen, warum klappt das noch nicht?
Okay.
Na, also sie sind natürlich, eigentlich sind sie gut gestartet in die Saison.
Mit dem ja, 1-1 mit dem Unentschieden gegen Bayern. Ja. Aber danach war nicht mehr viel.
Danach war nicht mehr viel, muss ich auch sagen. Und gestern die Niederlage, das war schon ein Stück weit alarmierend, finde ich. Auch was die Spieler gesagt haben. Wir haben keine Lösung und keine Kreativität im letzten Drittel. Und darüber sollte man sich schon Gedanken machen. Und wenn Hütter denn sagt, kämpfen, kämpfen, ich glaube, das ist mal Grundvoraussetzung, aber da müssen noch ein paar andere Dinge dann dazukommen.
Was ist denn dein Gefühl, Thomas, was da momentan noch nicht funktioniert? Weil Stefan hat ja dieses Noch in unsere Frage eingefügt. Das kann sich ja verbessern.
Auf jeden Fall. Also erstmal halte ich Hütter für einen überragenden Trainer. Ich habe auch oft genug schon gelobt, was in Gladbach in den letzten 10 Jahren passiert ist. Aber ich habe gerade so das Gefühl, es ist gar nicht so Hütter und die Mannschaft, sondern es ist irgendwas Grundsätzliches in Gladbach in der letzten Rückrunde so ein bisschen kaputt gegangen. Wir waren ja mit Rose 1,5 Jahre, K.O.-Runde, Champions League und dann kam dieses unheilvolle Derby, wo er 7-mal gewechselt hat, sein Abschied, die schlechte Rückrunde, nicht international. Jetzt hattest du im Sommer 3, 4 Leistungsträger, die eigentlich weg wollten, weil sie international spielen wollen. Du hast eine Mannschaftsstatik, vielleicht Zakaria, vielleicht Kramer, die auch mal in der Kabine oder auf dem Platz dazwischen hauen können. Aber irgendwie war Gladbach immer so ein bisschen, wir sind ein ambitionierter Verein, wir werden immer besser und irgendwann holen wir einen Pokal, damit wir ein Silber uns in die Vitrine stellen können. Und da ist letztes Jahr irgendwas passiert. Mhm. Ich glaube auch, dass es in der Kabine schon zwei Fraktionen gab. Die einen, die gesagt haben, ich verstehe den Rose, dass der nach Dortmund will. Und die anderen, die schon enttäuscht von ihm waren. Und das haben sie, kriegen sie im Moment irgendwie nicht richtig zusammen.
Christoph, du hast ja mal was gemacht, was wenige Journalisten gemacht haben, nämlich eine Mannschaft ganz, ganz nah begleitet. Der Felix weiß Bescheid, der hat damals nämlich bei Union gespielt. Du warst ein Jahr lang wirklich überall dabei, ne? Ja. Das kann man natürlich jetzt nicht 1:1 auf Gladbach übertragen, aber du hast das da erlebt.
Ich hab ein Buch darüber geschrieben.
Oh, professionell, da müssen wir es auch dabei einmal zeigen, genau. Ja. Du hast das damals miterlebt, was so in der Kabine sein kann, wie Spieler mit verschiedenen Situationen auch unterschiedlich umgehen, wie man das als Trainer dann handhaben muss. Kannst du das so ein bisschen übertragen auf Gladbach?
Ich habe natürlich eine Union-Mannschaft mitbekommen, Felix war ja dabei, in der es eigentlich alles sehr, sehr gut funktioniert hat. Übrigens auch dank solcher Leute wie Felix, der im Mannschaftsrat gesessen hat und sicherlich, obwohl er mit seiner Rolle als, Ersatzspieler oder dazwischen irgendwo auch nicht so glücklich gewesen ist. Und also da konnte man sehen, wie eine Mannschaft gut funktioniert, auch aus sich heraus gut funktioniert, weil es einen Kapitän gab, einen Mannschaftsrat gab, der das gesteuert hat und einen Trainer, der einen guten Draht dazu hatte. Und wenn ich mir diese Gladbacher jetzt auf dem Platz anschaue, dann habe ich das Gefühl, da ist wirklich irgendwie so ein Trainer und so eine Mannschaft noch nicht zusammengekommen. Also wir sitzen da alle nicht drin, wir erleben es nicht, wir wissen es nicht. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie Felix es sieht, aber man kann von außen fast ein bisschen dran riechen.
Ja, wir können ja immer nur spekulieren, aber ich habe sie zum Beispiel vor ein paar Wochen bei Union im Stadion gesehen und kann auch genau das sagen, was Stefan gesagt hat. Es sieht alles ganz gut aus, wie sie spielen. Das ist auch ganz schön, Kurzpassspiel, haben mehr Ballbesitz. Aber vorne im letzten Drittel null Konsequenz. Also das war wirklich zu spüren, dass sie sich auf ihre Qualität so ein bisschen verlassen. Aber wenn es dann darum ging, wo die Spieler entschieden werden im 16er, kostet das Geld? Weiß nicht, wird auch mal.
Was sagst du?
Kostet das Geld? So, Spiele werden im 16er entschieden?
Oh ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hab nur gerade parallel noch eine Stimme auf dem Ohr gehabt, deswegen. Den hast du jetzt aber extra eingebaut, ja, dass du mal was reinwerfen darfst.
Ja, Zeit jetzt.
Wie war das eigentlich mit Christoph, als der da immer da wie so ein Geist oder Schatten da bei euch in der Kabine über war das? Habt ihr den irgendwann dann nicht mehr wahrgenommen?
Ja, Christoph
wird später dann Maskottchen, am Anfang Ärgernis oder wie war das?
Ja, Christoph wird's genauso sehen. Ich war der Skeptischste von allen, dass das funktioniert, weil ich habe da mal so ein bisschen
Kabine heilig.
Ja, und genau so. Da war ich immer sehr skeptisch, aber Christoph hat ja auch die Angst, dass du so die ersten Spiele keine Punkte holen, dass er dann quasi als Grund gesehen wird. Und wir hatten auch immer das Szenario gesagt, wenn es nicht läuft, dann können wir ihn auch jederzeit rausschmeißen. Und am Ende ist er das ganze Jahr geblieben, also es lief ganz gut. Und am Ende war er einfach Mitglied vom Team. Er war bei den Mannschaftsbesprechungen dabei, war auf Auswärtsreisen immer dabei, hat uns ab und zu mal einen guten Platz im Flugzeug weggeschnappt, aber das sei ihm verziehen. Und am Ende hat er auch Glück gebracht, von daher kann ich auch das Buch, er hat mir vorher gesagt,
jetzt übertreibt's aber
mach nicht. Mal ein bisschen Werbung, kann ich sehr das empfehlen, ja nicht nur, weil ich da drin auch vorkomme, sondern weil es auch sehr interessant ist, glaube ich, für Leute von außen, da mal einen Einblick zu bekommen.
Ist glaube ich, ja, es gibt offensichtlich Leute, die es schon gelesen haben, ist angekommen. Eins noch, weil wir ja so ein bisschen das gehört haben, ja, da hat sich was geändert, da ist vielleicht was kaputt gegangen in der letzten zweiten Saisonhälfte und viele Spieler sind jetzt noch nicht auf dem Leistungslevel, Flo Neuhaus zum Beispiel, andere haben sich lange damit beschäftigt, dass sie vielleicht gehen, Ginter kriegt kein neues Angebot. Wie wichtig ist es aus der Sicht des Managers, des Geschäftsführers Sport generell, dass man diese Themen schnell irgendwie abhakt, um dann sich wirklich fokussiert nur auf den Sport irgendwie einzulassen?
Ja, so dicht wie die Qualität in der ersten Liga ist, ist natürlich gerade dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ein ganz, ganz wichtiges Thema. In der aktuellen Saison war es natürlich schwierig, weil auch die Gladbacher, sie haben den Trainer gewechselt, sie hatten viele Spieler, die unterwegs waren, sie hatten die Themen, wer wechselt nicht. Also viele Themen, die so ein bisschen vom Tagesgeschäft ablenken. Und das ist eigentlich nie gut. Gut ist immer, wenn man sich auf das Wesentliche fokussieren und konzentrieren kann. Das ging den Gladbachern ein bisschen ab. Aber auch da, wie was ich gerade zu Leipzig gesagt habe, das ist eine Riesenqualität. Ist ein Verein, der in den letzten Jahren wirklich tolle Arbeit geleistet hat. Und auch da werden die Punkte kommen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
Stefan, dann schauen wir einmal schnell das Tor an. Florian Niederlechner für Augsburg, die ja auch keinen so richtig tollen Saisonstart hatten, jetzt einen schönen Dreier gelandet haben.
Ja. Also in meinen Augen kann Elvedi das zweimal klären. Mhm. Ja, der erste Versuch war schon nicht gut, das weiß er aber selber, auch wenn er das jetzt nochmal sieht. Den kann er mit der Innenseite ins Aus oder zu seinem Mitspieler. Und hier kann er auch nochmal runtergehen, finde ich, um den Ball zu blocken. Ne, das ist jetzt ein technischer Fehler und ich glaube, wenn er da reinrutscht und einfach drauf spekuliert, dass er ihn in den Rückraum spielt, dann hätte er ihn da wahrscheinlich auch nochmal klären können. Für Niederlechner muss ich sagen, freut es mich. Hm? Ja, war ja angeschlagen, nicht in der Startelf, ist eingewechselt worden, macht denn das entscheidende Tor, was Weinziel ja vor dem Spiel gesagt hat. Wenn ich die einwechsel, dann schieß bitte dann das entscheidende auch, ja. Tor, es hat geklappt. Gut für Augsburg, ne? Also es war das dritte Heimspiel, 2 Heimspiele, 8 Stück gekriegt, jetzt gegen Gladbach gewonnen, also nicht gut für euch.
Ja, richtig, waren war in der Tabelle noch hinter uns, jetzt mit 3 Punkten an uns vorbeigezogen. Hätten wir gerne anders gesehen, aber gut, ist jetzt so.
Ist so, ja, also ein 1:0 von Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach, ansonsten war da nicht so viel drin. Wieso haben wir denn dann trotzdem die Szene der Woche aus diesem Spiel ausgesucht, weil es eben was besonders Kurioses gab. Jana.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Das stimmt. Allzu viele Highlights waren nicht dabei bei der Partie. Eins gab es aber noch in der ersten Halbzeit und zwar von André Hahn. Wir schauen einmal drauf auf unsere Szene der Woche. Also an der linken Strafraumseite versucht er sich also am Rabona-Trick. Betonung liegt auf Versuchen, das klappt nicht so ganz. Ich gebe noch mal ganz kurz die Erklärung für den Rabona-Trick. Das bedeutet also Beine überkreuzen, das Schussbein hinter dem Standbein. Er musste am Ende selbst lächeln, weil er da irgendwie sich selbst mehr verwirrt hat als den Gegner. Aber gut, bei einem 1:0-Sieg ist das ja dann okay, dann darf man darüber auch mal schmunzeln. Wir haben aber mal im Archiv gekramt und rausgesucht, wie es denn auch gehen kann. Das Spiel ist Bielefeld gegen Wiesbaden 2014. Der Spieler, der für die Bielefelder hier trifft, ist Dennis Mast. Ja, und so kann es dann eben auch aussehen. Das ist dann schon eine Nummer schicker. Also unser Service für André Hahn an diesem Sonntag ist also dieses Tor. Ein Rabona-Trick par excellence. Aber ich habe auch gut reden, weil wenn ich das probieren würde, würde ich mir wahrscheinlich beide Beine brechen. Aber vielleicht können uns ja gleich Stefan und Sebastian mal verraten, ob es bei ihnen mal funktioniert hat.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Wir können ja auch mit Felix anfangen. Ist das was für dich, Rabona? Hast du das jemals gemacht?
Ne, ich habe es gar nicht erst probiert, weil sonst wäre ich auch öfter Szene der Woche gewesen. Ja, glaub ich.
Ja, wir wollen uns jetzt auch nicht über André Hahn lustig machen. Das ist ein toller Typ, ein toller Fußballer. Aber wenn man es dann versucht, wäre es schon besser, wenn es irgendwie klappt, ne?
Findest du nicht? Warum schmunzelst du?
Ja, weil ich schau mal,
wie er lacht. Hast du das mal probiert?
Um Gottes Willen. Also, aber ich weiß, dass du auch wahrscheinlich Innenmeniskus und Achillessehne
hätte auch Schmerzen gehabt, ja. Ich hätte es aber auch nie gemacht, weil ich das wäre gar nicht bei mir im Kopf.
Macht angekommen, eigentlich auch gar keinen Sinn in dem Moment. Ne?
Also er hätte ihn wunderbar flanken können.
Aber so hatten wir die Szene der Woche. Also das
du schmunzelst immer noch.
Ja, das gefällt mir. Ich finde das ja gut. Also ich ehrlich, meine Güte, ich glaube, die Spieler sollten das nicht so kritisch sehen, wenn man dann auch mal einmal ein bisschen lächelt über sowas. Wie gesagt, Augsburg hat gewonnen, hat den Dreier eingefahren. Das ist das Wichtigste. Und wir kommen dann gleich zum Block mit dem VfL Bochum. Sebastian Schinzelort wird uns viel erzählen über das Projekt. Man ist mit ganz wenig Geld aufgestiegen, hat jetzt auch noch wenig Geld und möchte die Klasse erhalten. Gestern, das war schon eine harte Nummer, eine bittere Pille zu schlucken. Ich werfe auch gleich die 3 Euro dafür ins Schwein. Und wir geben Ihnen den Tipp, dass Sie vielleicht bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Lohnt sich. Und dann reden wir gleich weiter hier über den 5. Spieltag in der Fußball-Bundesliga im Stahlwerk. Doppelpass aus dem Airport Hilton. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Wir sind zurück hier im Airport Hilton. Hajo von Adel und Band unterhält uns und das Publikum und wir freuen uns, dass Sie weiter dabei sind beim Stahlwerk Doppelpass. Wir haben schon eine ganze Menge besprochen, wollen jetzt zum Spiel kommen, das VfL Bochum gestern bei den Bayern. Als du zugesagt hast, hast du schon gehofft, dass du nicht mit so einer Klatsche hier ankommst, oder?
Ja, das muss man ja ein bisschen mit einkalkulieren, ne, wenn man in München spielt. Aber klar, wir wissen, dass die Bayern in den letzten Wochen sehr gut unterwegs waren, welche Qualität sie haben. Trotzdem hatten wir einen Funken Hoffnung, dass wir da die Sensation schaffen. Aber ich hatte es eingangs schon gesagt, da war relativ wenig von zu sehen. Das war eine klare Niederlage.
Nach 11 Jahren ist der VfL wieder in der Bundesliga. Gestern, haben wir gerade auch schon besprochen, wurden ihnen die Grenzen ordentlich aufgezeigt.
Bitteres Lehrgeld und ein historischer Stimmungskiller für Thomas Reis. 0-7, die höchste Bundesliga-Niederlage der Bochumer Clubgeschichte.
Wenn du 7 Tore bekommst und damit warst, dann muss man ehrlich sagen, ja noch teilweise gut bedient.
Bochum zerschellt an der Wucht der Bayern.
Bei jedem Zweikampf sind wir abgeprallt und dann da kann man sich schon natürlich eine Scheibe von abschneiden, auch wenn wir uns mit Bayern München in dem Sinne ja nicht messen können.
Eigentlich wollten sie den Bayern ja wehtun, doch Bochum hält nicht gut genug dagegen. Dass Bayern besser spielt und mehr Chancen kreiert, lässt sich schwer ändern. Dass Bochum weniger läuft und weniger sprintet und viel weniger Biss hat allerdings schon. Bochum zeigt einfach nicht genug Mentalität.
Bei denen hat halt einer, der den Ball hat, immer 3, 4, 5 Anspielstationen. Und bei uns hat einer den Ball und 10 schauen ihm zu und drücken ihm die Daumen. Und das ist halt unglaublich schwierig. Und wenn du dann auswärts auch noch, ich glaube, nur 37% oder 38% Zweikämpfe gewinnst, macht das Ganze halt noch mal schwieriger. Und da muss man einfach sagen, das müssen wir einfach besser machen.
Ausgerechnet die vermeintliche Malocher-Truppe aus Bochum ist bis jetzt das laufschwächste Team der Liga und demonstriert außerdem viel zu viele Unzulänglichkeiten. Zugegeben, es ist undankbar auch für prominentere Teams als Bochum, gegen Bayern zu spielen, wenn Bayern sein Potenzial abruft. Trotzdem, so darf selbst ein Aufsteiger in München nicht auftreten.
Ich glaube, Sebastian, da gehst du mit. So wolltet ihr nicht auftreten, so durftet ihr nicht auftreten. Was ist die Erklärung dafür, dass es dann doch so war? Also ich meine, ein paar Sachen haben wir jetzt gerade in dem Beitrag auch schon gehört.
Also dass wir so nicht auftreten dürfen, da gehe ich absolut mit. Womit ich nicht mitgehe, ist mit dieser Mentalitätsthematik. Wir wurden in der letzten Saison...
Kannst auch Mentalitätsscheiße sagen, das hat ja Marco Reus
ja, nee, aber man muss ja wirklich sagen, in der letzten
Saison... Es geht um dieses Spiel.
Ja, genau. Ja gut, aber Mentalität ist ja so ein bisschen was Grundsätzliches. Und wir haben in der letzten Saison mit der fast identischen Truppe, wurden wir dafür abgefeiert, was für eine tolle Mentalität die Truppe hat. Wir sind nach jeder Niederlage wieder gestärkt zurückgekommen. Und jetzt zu sagen, die Truppe hat keine Mentalität, finde ich persönlich nicht passend.
Okay.
Aber klar, wir waren 10, 15 Minuten im Spiel, das war in Ordnung, da haben wir mitgespielt. Aber nach dem 1-0 war dann das Selbstvertrauen weg. Wir hatten eine schlechte Struktur im Spiel, hatten eine schlechte Restverteidigung. Und wenn du dann so gegen die Bayern verteidigst, dann klingelt es halt.
Wie ist das mit der Laufleistung? Das ist ja auch angesprochen worden, sowohl bei den Sprints als auch bei der absoluten Laufleistung ist Bochum hinten. Liegt es daran, dass ihr eigentlich eher hinten drin steht und verteidigt? Oder ist da auch ein Ansatz, sagen wir mal, dass man da auf dem Bereich, auf dem reinkämpferischen, läuferischen Bereich noch Luft nach oben hat?
Ja, heutzutage werden ja ganz, ganz viele Daten erhoben und ich kenne die Tabelle, die Laufleistungstabelle ziemlich genau. Wir haben in Wolfsburg nach der 2. Minute mit 10 Mann gespielt.
Genau, das spielt eine Rolle.
Das heißt, rechnet man,
fehlen die, 10 Kilometer
rechnet
oder sowas,
man, ne? die Kilometer obendrauf, ist Wolfsburg letzter der Laufleistungstabelle und die stehen ungeschlagen an der Tabellenspitze, also immer ein bisschen vorsichtig da die Dinge zu skalieren. Aber klar, wir müssen aktiver sein, wir müssen mehr arbeiten, wir müssen gut strukturiert sein, damit wir auch besser in die Zweikämpfe kommen, denn das ist uns gestern überhaupt nicht gelungen.
Wie war gestern der Plan, der taktische Plan? Also viele kommen ja nach München und sagen, wir machen erstmal hinten dicht, wir versuchen erstmal so über die Runden zu kommen. Den Eindruck hatte man bei euch in der ersten Viertelstunde vielleicht, aber auch nicht wirklich. Wie war die Herangehensweise von Thomas Reis und seinem Team?
Also unser Plan ist es definitiv nicht, hinten den Bus zu parken und zu schauen, dass wir irgendwie mit Glück mal nach vorne kommen. Ich glaube, das haben wir in den ersten 10, 15 Minuten gezeigt. Da hatten wir selbst 1, 2 Abschlüsse, die nicht ungefährlich waren. Aber wie gesagt, nach dem Freistoß und dann nach dem 2-0 sind dann alle Dämme gebrochen. Die Ordnung ist völlig verloren gegangen und das ist das, was wir bis zum Ende halten müssen. Denn wenn wir ungeordnet sind, die Qualität ist bei den Bayern eindeutig höher.
Ja, wir wollen uns mal Szenen anschauen aus diesem Spiel und beginnen mit dem 1-0. Und da waren ja auch eine ganze Menge Fehler bei diesem Freistoß. Torhüter ist richtig sauer, weil eben in der Mauer, und das werden wir gleich nochmal sehen, Elvis Rexbitschei sich erst rüber bewegt, dadurch der Weg frei wird. Das darf nicht passieren, ne?
Ja, definitiv nicht. Also das sind Dinger, die wir vermeiden müssen. Es ist eigentlich eine Situation, die man vermeiden muss. Es ist ein ruhender Ball, man hat Zeit genug, sich zu stellen. Man muss das Tor unbedingt verhindern wollen. Und wenn man dann in der Mauer steht, dann muss man alles, was man hat, da reinlegen, um den Ball abzuwehren. Das haben wir nicht getan und dann ist das Ding halt drin.
Euer Torhüter Manuel Riemann hat sich auch dazu geäußert und erklärt nochmal genau, wie es aus seiner Sicht war. Bitte schön.
Ja, ich stelle drei Mann Mauer und der dritte Mann in der Mitte, der läuft hin und her zwischen den zwei Mann, die von Bayern dastehen. Und unserer Mauer, anstatt einfach stehen zu bleiben, weil ich sah den Ball gut und er läuft genau in die Schussbahn, also in die Sichtbahn von mir. Und da schießt er den Ball durch, ich sehe den Ball erstmal nicht und genau zwischen ihm und Toto schießt er den Ball und der war ja nicht über die Mauer. Ja, und das regt mich halt auf, weil das sind halt einfache Sachen, bleib einfach stehen und alles ist gut, aber wie gesagt, lernen, schnell.
War ganz schön angefressen.
Ja, berechtigterweise. Ne? Wir haben 7-0 verloren. Ich meine, wer da nicht angefressen ist, der hat auch irgendwo den Job verfehlt. Und Manu hat ja völlig recht. Also wir teilen drei Leute ein, sagen drei stehen in der Mauer. Also das ist ja wirklich das Einfachste der Welt, einfach dann bei einem ruhenden Ball seine Position einzunehmen.
Und dann kam die Bayern-Maschine auch so langsam ins Rollen. Stefan, schau mal auf das 2-0, Joshua Kimmich.
Ja, hier stehen die Bochumer eigentlich ganz gut. Jetzt kommt der Ball nach außen zu Sané. Ja, und dann mit zwei Kontakten macht er ihn rein, aber keiner ist bei Kimmich. Also in diesem gefährlichen Bereich, wo eben diese Tore in der Regel auch fallen, ist keiner bei Kimmich. Der wird so ziemlich alleine gelassen. Es war eher im Begleiten, als wirklich aktiv in den Zweikampf zu gehen.
Felix, was glaubst du, hat Bochum da falsch gemacht? Weil, also nicht in der Szene nur, sondern generell, dass es in München schwierig ist, wissen wir alle.
Ich habe letztes Jahr auch noch gegen Bochum gespielt und sind ja auch mit einem spielerischen Ansatz aufgestiegen. Also man wollte schon viel Ballbesitz haben und Fußball spielen. Und das hast du in der ersten Liga jetzt nicht mehr so. Und da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass man ein bisschen mehr hinterherläuft, den Ball nicht so viel hat.
Und also meinst du, diese Busfahrer-Buspark-Mentalität wäre besser?
Nein, da bin ich auch kein Fan von. Aber es ist ja nun mal ein Fakt, dass sie auch weniger den Ball haben als in der zweiten Liga. Und daran muss man sich halt vielleicht auch noch so ein bisschen gewöhnen. Aber der Torwart hat es ja auch gesagt, ist auch dafür nicht viel Zeit. Schnell lernen heißt es.
Ja, wir gucken aufs 3-0, Stefan. Und da fangen wir mit einem Standbild an, weil dir bei der Beobachtung des Spiels gestern aufgefallen ist, dass Bochum schon mit sehr, sehr vielen Spielern, hier sind 7 Weiße zu sehen in der bayerischen Hälfte. Einer ist noch rechts, der kommt gleich ins Bild. Also 8 Feldspieler der Bochumer in der Bayern-Hälfte.
Genau, und gehen auch nicht wirklich im Vollsprint zurück. Und so kannst du natürlich nicht gegen Bayern spielen. Wenn du einen vertikalen Ball spielst, dann fängst du dir in der Regel gegen Bayern München auch das Tor. Also was hier gezeigt wurde, sind eben diese 8 Leute, die vorne sind und im Endeffekt hinten die Restverteidigung, du hast es ja gesagt, stimmt denn überhaupt nicht mehr. Und dann haben sie auch einfach die individuelle Klasse, die Bayern. Das musst du anders verteidigen, ganz klar.
Ein Begriff, der dann oft kommt, ist Naivität. Ist das ein richtiges Wort, eine richtige Vokabel für das Verhalten?
Mit Sicherheit auch ein Stück weit, auch beim Freistoß schon. Ja, das ist naiv, weil es gibt eine klare Ansage vor dem Spiel vom Trainer, dann noch vom Torwart. Und da haben sich die Spieler dran zu halten. Aber wenn du natürlich mit 8 Spielern in der Bayern-Hälfte bist und mit einem Pass über 30 Meter wirst du ausgehebelt, ja, dann hat das schon mit Naivität zu tun. Ja.
Vielleicht ist man auch ein bisschen beeindruckt. Auf der anderen Seite, ihr habt mit Simon Zoller jetzt durch einen Kreuzbandriss einen Spieler verloren, der sehr, sehr wichtig ist für den VfL Bochum. In dieser Saison an allen Toren beteiligt, auch letztes Jahr schon viele Tore geschossen. War das auch irgendwo eine Art Schock für die Truppe, dass das unter der Woche passiert ist?
Ja, könnte ich mir schon vorstellen, weil natürlich Simon in der Form seines Lebens war, hat in der letzten Saison fantastisch gespielt, ist auch mit seiner,
glaube ich, gerade verlängert, ne?
Genau, ist auch mit seiner Art Fußball zu spielen jemand, der so ein bisschen ansteckt, nicht nur die Mitspieler, sondern auch die Leute auf der Tribüne. Und wenn man dann so eine Nachricht bekommt, dass er ein halbes Jahr ausfällt, es schockt schon etwas. Nichtsdestotrotz hat so ein Fehlverhalten wie eine Zuteilung in der Mauer ja nichts mit einem Schock zu tun. Also das muss man einfach besser lösen und ich gebe da Stefan völlig recht, Restverteidigung, Balance, diese Dinge, die sind für unser Spiel eben extrem wichtig, weil wir eben über eine Gemeinschaft kommen müssen, weil wir gegen eine sehr große Qualität beim Gegner kommen und da muss man einfach besser organisiert sein und das ist uns absolut nicht gelungen.
Also ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass ihr mit wenig Geld aufgestiegen seid, ich glaube, weiß nicht, 12 Millionen, 13 Millionen Etat, jetzt ist es vielleicht doppelt so viel, da kann man wahrscheinlich Leon Goretzka gerade bezahlen oder Robert Lewandowski auf der bayerischen Seite. Das ist halt kein ganz fairer Wettbewerb. Was sind trotzdem eure Möglichkeiten, auch mit den beschränkten Finanzen, die man hat, mit der vielleicht nicht so großen Qualität in der Mannschaft im Vergleich zu den Spitzenmannschaften drin zu bleiben und eure Punkte zu machen, die ihr einfach braucht?
Also wir haben es vor ein paar Jahren schon formuliert, dass wir glauben, dass wir eine gewisse Kontinuität brauchen, einfach um eine Stabilität zu erreichen, um Vertrauen in die Abläufe zu erreichen. Und das haben wir. Wir haben letztes Jahr eine eingespielte Mannschaft ins Rennen geschickt, haben auch jetzt wieder eine Mannschaft, die so in großen Teilen schon zusammengespielt hat. Und unser großer Pluspunkt muss die Gemeinschaft sein. Wir müssen stabil gemeinsam durch alle Täler und durch alle Höhen so einer Saison gehen. Wir hatten jetzt ein absolutes Tal, was wir gestern durchschreiten mussten. Und jetzt ist es eben so, wir müssen jedes Spiel isoliert betrachten. Jetzt ärgern wir uns heute maßlos und morgen vielleicht auch noch. Und dann haben wir am Sonntag gegen Stuttgart wieder die Chance, 3 Punkte zu holen.
Thomas Reis hat ja, euer Trainer, hier in der Schalte vor ein paar Wochen bei uns auch gesagt, wir wollen in jedem Spiel mehr Mentalität aufs Feld bringen als der Gegner. Das hat gestern nur zum Teil geklappt, weil der Qualitätsunterschied vielleicht auch so groß war. Aber stößt ihr mit dieser Mentalitätsthematik nicht irgendwann auch an Grenzen? Also mehr als 100% geben geht halt nicht.
Ja, das ist so. Also man muss ganz klar sagen, dass die Bayern natürlich extrem Qualität auf dem Platz hatten. Und das hat man gesehen. Und man kann sich in einzelnen Situationen dagegen wehren und alles versuchen. Aber irgendwann mal kommt die Qualität und setzt sich durch. Und das müssen wir zusehen, dass wir das so selten wie möglich zulassen, dass wir gegen die Gegner, die irgendwo, wenn man von Augenhöhe sprechen kann, auf Augenhöhe uns begegnen, dass wir da besser performen, dass wir da stabiler stehen und letztendlich Punkte holen.
Aber müssen wir uns daran gewöhnen, dass solche Mannschaften wie Bochum, wie Fürth, die jetzt auch bald gegen die Bayern spielen, da einfach keine Chance haben?
Ja, zu 100%. Ich meine, sie haben sich ja den Aufstieg erarbeitet und sie haben sich auch erarbeitet, dann halt mal 7-0 in München verlieren zu dürfen. Also die wollten ja diese Spiele und das muss man jetzt einstecken und lieber einmal 7-0 als 7-1-0 verlieren dann. Ne?
Das muss aber auch, glaube ich, wieder, oder?
Das sind auch 3 Euro.
Ja, schon wieder.
Das sind auch wenn der gut aber formuliert war, kostet 3 Euro.
Man muss aber natürlich auch sagen, dass die Bayern, die hören ja einfach nicht auf. Ne? Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wenn ihr früher Champions League gespielt habt und wart dann 3-4-1 vielleicht vorne, dann ist das Spiel vielleicht, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, auch so ein bisschen ausgelaufen. Und bei Kimmich hat man ja immer das Gefühl, ob der gegen Bochum spielt oder Barcelona oder Brasilien, das ist egal. Der ist immer bei 110%, weil wir das gerade auch eben hatten. Ja. Also die Bayern können sich natürlich gegen jede Mannschaft auch in so einen Rausch reinspielen. Gestern hatte man dann, glaube ich, das Gefühl, nachdem die Tore 2-3 so schnell hintereinander gefallen sind, dass man auch ein bisschen Angst hatte.
Aber kommen solche Eigentore noch dazu, die unglücklich sind.
Und ich habe mir mal die Mannschaft angeguckt, die ihr jetzt hattet, auch so in den Wochen. Da ist natürlich relativ wenig Bundesliga-Erfahrung dabei. Gerade in der Innenverteidigung habt ihr sehr junge Leute. Ich finde das sehr, sehr mutig. Und eigentlich müssen wir sagen, in der Rechnung fehlen nur die 3 Punkte gegen Hertha. Weil das Spiel hättet ihr gewinnen können. Wenn du dann 6 Punkte und eine gewisse Heimstärke hast, dann ist es auch gar nicht dramatisch.
Also wir haben gegen Hertha aus meiner Sicht wirklich ein sehr gutes Spiel gezeigt, waren da aus meiner Sicht auch überlegen und hätten mindestens 1 Punkt verdient gehabt. Und dann wären wir irgendwo in diesem 1-Punkteschnitt, den man, glaube ich, am Ende der Saison brauchen wird, um eine realistische Chance zu haben, irgendwo um den Relegationsplatz zu spielen. Wie gesagt, wir haben jetzt gegen Stuttgart die Chance, gewinnen wir das Spiel, haben wir 6 nach 6 Spielen. Also ist alles soweit im Lot.
Christoph, du bist ja diehard VfL Bochum, ne? Oder?
Ja, das kann man so sagen. Also seit 1974, also gucken wir das
alles
schon ein bisschen
miterlebt, die Höhen und die Tiefen.
Ich war übrigens auch bei der bislang höchsten Niederlage, einem 1-7 in Mönchengladbach. Und Stefan hat mir gerade gesagt, dass er damals 2 Tore geschossen hat.
Auch das noch.
Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, Felix hat das ja gerade richtig gesagt, es gibt ja so eine Art von Aufstiegsparadox. Das heißt, wenn du in die Bundesliga aufsteigen willst, musst du ein bisschen Fußball spielen. Nur wenn du dann in der Bundesliga bist, dann hast du mit den Mitteln, die du in der zweiten Liga hast, kommst du mit dem Fußballspielen nicht so weit. Und ich habe bislang das Gefühl, dass sich der VfL mit dem Verteidigen einfach schwer tut. Also diese Niederlage gegen Hertha BSC, das waren halt eklatante Abwehrfehler, die unforced errors, wenn man so will. Und auch gestern hatte man das Gefühl, dass diese ganze defensive Organisation immer noch nicht richtig funktioniert. Und wenn ich nochmal auf dieses Aufstiegsjahr von Union zurückkomme, die haben es damals die Basis gelegt, Urs Fischer und auch jetzt darüber hinaus, dass das defensiv gegen den Ball halt irgendwie, das war super super nervig für jeden Gegner, gegen Union zu spielen. Das ist es heute noch. Und das ist es, das hat der VfL bislang noch nicht hingekriegt. Und ich glaube, das ist das, was im Moment auf dem Hausaufgabenzettel steht. Weil spielerisch nach vorne ist diese Mannschaft gar nicht so schlecht. Also die wird jetzt hier nicht die Liga auseinanderspielen, aber die ist jetzt auch nicht völlig harmlos. Nur diese defensive Organisation, die klappt noch nicht. Und dann sieht das manchmal wie fehlende Mentalität aus. Es ist aber was anderes.
Ja, aber dann hat Barcelona auch ein Mentalitätsproblem. Also ich kann mich erinnern, die haben auch mal 8 Stück gekriegt gegen Bayern München. Vor ein paar Tagen haben sie 3 gekriegt, hätten auch 6
mehr werden können. Ne?
Ich glaube, dass für Bochum gar nicht mal der Maßstab ist Bayern München. Also ihr rechnet euch ja in den 2 Spielen nichts aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr sagt, 1 oder 4 Punkte wären super. Und führt mit Sicherheit auch nicht.
Ja, aber 7 ist schon viel, ne?
Natürlich ist 7 viel, aber du hast was Richtiges gesagt, dafür hast du bezahlt, ich wiederhole das nicht. Weil sonst müsste ich ja bezahlen. Aber gegen Bayern München sind schon ganz andere Top-Teams unter die Räder gekommen. Und von daher, ihr müsst daraus lernen und dann euch die Punkte logischerweise gegen andere holen, die da unten auch mit drinstehen.
Wie geknickt waren die Jungs denn gestern?
Ja, ist schon geknickt. Also wenn man 7 Stück kriegt, das möchte kein Leistungssportler erleben. Das ist ein katastrophales Gefühl und das hat man den Jungs auch angesehen. Aber ich bin da wirklich bei Christoph. Das ist schon eine richtige Einschätzung. Die teile ich. Die Defensivorganisation, die Struktur gegen den Ball, die müssen wir verbessern, weil wir einfach zu viele große Chancen in einer großen Qualität zulassen. Das funktioniert in der ersten Liga so leider nicht.
Dann haben wir das 5:0 noch aus der 61. Minute. Kein Spiel der Bayern ohne Lewandowski-Tor. Stefan, auch da macht's ihm der VfL Bochum nicht so richtig schwer, ne? Oder? Die Szene liegt offensichtlich noch nicht vor, ihr kommt jetzt aber gleich und dann können wir auch drüber sprechen, aber grundsätzlich Lewandowskis Torgier ist groß und ja, sagen wir mal, da gab es ein paar Möglichkeiten, das zu klären, ne?
Ja, natürlich gab es da einige Möglichkeiten, das zu klären, aber sie kommen ja auch nicht in diese Zweikämpfe rein, sondern sie begleiten eher. Aber jetzt haben wir auch genug negativ über Bochum geredet. Lewandowski kannst du nicht stoppen, schon gar nicht in der Form, in der er sich befindet, gefühlt seit 10 Jahren.
Aber wenn ihr dir die Szene anschaust, ja, zum Beispiel, also mit Bochum hat ja mit dem Armel Belakotschap einen wahnsinnig talentierten Innenverteidiger, der aber da, das merkt man natürlich auch, wie viel steht es da gerade, 5-0 oder irgendwie sowas, natürlich auch schon im Panikmodus ist. Und dann irgendwie in einer Szene, wo er normalerweise vielleicht auf den Stürmer auch draufgehen würde, dann eher zurückweicht. Also das ist natürlich dann auch ein bisschen mangelnde Erfahrung und ein bisschen Ängstlichkeit und so weiter. Und das also wenn man das nicht hinkriegt, dann wird man nicht in der Liga bleiben. Also das ist klar.
Ohne Frage. Also wir haben jetzt 11 Jahre gearbeitet, um in der ersten Liga zu sein. Und wir sind gekommen, um auch dort zu bleiben. Und dann müssen wir die Dinge definitiv verbessern. Also da gibt es ja keine Diskussion drüber.
Ist gekommen, um zu bleiben, ist gerade noch vorbei am Phrasenschwein. Ach so.
Aber ist das denn trotzdem, wenn man sieht, wie ihr letztes Jahr aufgestiegen seid, mit einem anderen Ansatz. Ihr wart spielerisch sehr stark. Ihr habt eine sehr junge Innenverteidigung, habe ich eben gesagt. Ihr habt dann mit Lucia zum Beispiel jemanden, der in der zweiten Liga sehr, sehr wichtig war, hat aber auch noch keine Bundesliga gespielt, hat vielleicht im Antritt auf der 6, da kann man das mit Auge noch korrigieren, vielleicht auch seine Defizite. Habt ihr denn trotz mangelnder Kasse auch mal darüber nachgedacht, vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung zuzuführen? Einer allein hätte das gestern sicher auch nicht ändern können, aber der auch so ein bisschen die jungen Leute zum Beispiel führt?
Ja, absolut. Nur die Frage ist, wie bezahlt der VfL Bochum Erfahrung in der ersten Bundesliga? Also ein Bundesligaspieler, der nachweislich zum VfL Bochum kommt und die Qualität unglaublich hebt, der kostet eben Geld. Und wir müssen mit unseren Mitteln auskommen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, der Ansatz ist, über die Gemeinschaft zu kommen. Mhm. Ein Spieler alleine wird den VfL Bochum nicht in der Klasse halten, sondern es muss das funktionierende Gebilde sein.
Über diese Themen sprechen wir gleich auch noch mal ein bisschen mehr, wie erfindungsreich man da auch sein muss, um so eine Mannschaft zu bauen, wenn man eigentlich kein Geld ausgeben kann. Das werden wir gleich noch haben, aber wir bleiben noch ein bisschen bei diesem Spiel. Und zwar ist Jana jetzt dran mit unserer nächsten Rubrik, der Spielzug der Woche.
Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug.
Und wir schauen aufs 6:0 von Joshua Kimmich. Hier wird schon geklatscht, bevor wir es überhaupt gesehen haben. Also schauen wir es uns mal an. Er ist selbst an der Entstehung hinten beteiligt. Und auch wenn die Bochumer Defensive auch hier wieder Fragen aufwirft, wollen wir bei den Bayern bleiben. Also dann chippt Gnabry hier den Ball in den Strafraum. Kimmich erstmal nochmal am Ball, jetzt aber. Dann springt Goretzka am höchsten und dann reicht Kimmich ein Kontakt für dieses Tor. Jetzt darf geklatscht werden. Also wie Thomas eben sagte, Bochum, Barca oder Brasilien, der gibt einfach immer 110%. Und es war ja schon sein zweites Tor in diesem Spiel. Er hatte ja bereits das 2:0 gemacht. Und damit war es auch der erste Doppelpack seiner Bundesliga-Karriere. Also die Bayern haben dieses Spiel gegen die Bochumer genutzt, um weitere Premieren und Rekorde zu feiern.
Der Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlwerk. Yippie-yay-yay.
Yippie-yay, das werden Sie sagen, die Bayern-Fans, nachdem sich das jetzt so langsam in dieser Saison so ein bisschen entwickelt, dieses Bayern-Uhrwerk, wo jedes Rädchen ineinander greift. Also was?
Die sagen ja, sie fangen ja gerade erst an. Also ich meine, wenn man Julian Nagelsmann anhört, dann denkt man ja immer, er hat noch gar nichts gemacht, weil er sagt ja immer, ja, ich will ja noch neue Inhalte einführen und so. Da komme ich ja gar nicht dazu. Also da muss man ja irgendwie Angst haben, wenn das erstmal alles umgesetzt wird.
Na, nach der Vorbereitung haben wir gesagt, oh Gott, und viele haben gesagt, das könnte die Saison sein, wo es die Konkurrenz mal leicht hatte oder leichter gegen die Bayern. Ist der Kader gut genug und so weiter? Und jetzt, Stefan, ein tolles Spiel nach dem anderen.
Ja, eigentlich sind das ja wirklich komplizierte Spiele auch für den FC Bayern. Du spielst in Leipzig, du fährst nach Barcelona, Champions League gegen Barcelona und hast dann Bochum vor der Brust. Da haben wir vorher immer, also früher immer echt Respekt vor gehabt. Aber die spielen ihr Ding runter, sie haben auch nicht groß rotiert. Also die einzigen, die eigentlich Bayern stoppen können, sind die Dortmunder.
Ja, den Eindruck hat man momentan. Und bei den Bayern, ist da schon alles perfekt? Oder kann man sich vorstellen, dass die sich noch weiterentwickeln und noch besser werden in der Saison?
Ja, ist ja gerade angesprochen worden. Also wenn Julian Nagelsmann vielleicht noch ein bisschen was reinbringt von dem, was er bringen wollte. Auf der anderen Seite ist die Achse ja immer noch, also neuer, Lewandowski, da hat man ja das Gefühl, der kann noch 3 Jahre auf dem Niveau spielen. Goretzka, Kimmich verlängert. Mhm. Also ich sehe da eigentlich kaum Schwächen. Sie könnten vielleicht irgendwie noch, Sie sagen ja selber, um mit Paris mitzuhalten oder mit Manchester City, ist auch finanziell so ein bisschen vielleicht noch ein Näschen für einen Spieler, auch mal der im Ausland so ein bisschen unterm Radar schwimmt. Aber insgesamt muss man sagen, werden die Bayern wieder Meister werden. Und ja. Ich befürchte...
Weil das ja nicht das ist, was Paris und Manchester City macht, mit Näschen irgendwas kaufen.
Nein, die greifen
einfach ganz oben ins Regal.
Aber ich meinte, Flo, zum Beispiel wie Dortmund zorgt, der holt dann mal einen Bellingham, ja, oder sowas. Ne? Und da muss man dann
Bayern
wahrscheinlich...
Bayern hat einen
Musiala. Genau, das stimmt, hast du vollkommen recht. Aber du musst halt kreativ sein, einfach in der Richtung. Nur für die Bundesliga ist es eigentlich dramatisch, finde ich, weil Spannung sehe ich einfach nicht mehr. Also das wird ja immer schlimmer von Jahr zu Jahr eigentlich.
Schön, dass du uns Lust machst auf die weiteren 29 Spieltage. Aber ich glaube, wir können uns auf jeden Fall erfreuen am tollen Spiel des FC Bayern. Das muss man wirklich sagen. Und du hast das Stichwort gegeben. Die Achse steht, ja. Kimmich verlängert, jetzt Goretzka verlängert. Darüber sprechen wir natürlich gleich. Die Bayern basteln am Team der Zukunft auch für die europäischen Aufgaben. Und die haben sie ja auch unter der Woche, zumindest das erste Spiel. Wir haben das erwähnt, dieser Sieg in Barcelona, hervorragend gemeistert. Sie machen mit bei unserem Gewinnspiel, hoffe ich, und bleiben dran. Dann sehen wir uns gleich wieder hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Wir begrüßen Sie recht herzlich zurück im Airport Hilton. Auch die zwei Hunde hören uns hier interessiert zu, die im Foyer hier ganz brav sind. Hier der Stahlwerk Doppelpass, Hajo von Hadeln und Band hat uns musikalisch wieder hier reingeführt. Wir werden gleich nochmal zum Trainer von Bielefeld schalten, zu Frank Kramer, und vielleicht auch so ein bisschen hören, wie man das schafft, drin zu bleiben als Aufsteiger. Das haben sie letztes Jahr geschafft, die Arminia. Sebastian Schinzilorz ist bei uns, der Geschäftsführer Sport vom VfL Bochum. Und da schauen wir auch nochmal genauer drauf, wie der VfL sich das vornimmt, nach 11 Jahren eben nicht gleich wieder runterzugehen, sondern drin zu bleiben. Aber zunächst bleiben wir noch ein bisschen bei den Bayern und damit bei den Mannschaften ganz oben. Wir haben ja die Teamanalyse immer bei uns. Da schauen wir auf die Champions League Teilnehmer, und die Bayern basteln am Team der Zukunft. Jana.
Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
Zunächst aber ein kleiner Rückblick auf diese sehr erfolgreiche Woche der Bayern, angefangen mit dem Topspiel gegen RB Leipzig und dann dieser sehr überzeugende Auftritt in der Champions League gegen den FC Barcelona. 3:0 Sieg also am Ende und dann ja noch am Donnerstag die Vertragsverlängerung von Leon Goretzka. Die wurde dann auch prominent inszeniert auf den Kanälen des FC Bayern. Aus TV-Sicht muss man sagen, das ist schon recht schick und kommt an Hochglanzfernsehen ran. Jetzt dann der VfL Bochum, weil Leon Goretzka ist ja eine Bochumer Jung, hat dann auch noch den Post von Leon Goretzka auf Instagram kommentiert. Auch die konnten sich einen kleinen Witz nicht verkneifen und schreiben, Mist, dann müssen wir im Sommer ja doch Ablöse zahlen. Also ablösefrei ist nichts mehr bei Goretzka. Goretzka hat dann selbst noch bei den Kollegen von Sky zu Bochum gesagt, man weint immer zweimal, einmal, wenn man nach Bochum muss und einmal, wenn man wieder gehen muss. Also Leon Goretzka verbindet da schon noch einiges mit seinem VfL Bochum. Jetzt muss man aber sagen, für die Bayern ist die Arbeit noch nicht getan. Wir schauen mal auf folgendes Bild, denn da sehen wir alle Spieler, deren Vertrag 2023 ausläuft. Das sind nämlich unter anderem Lewandowski, Manuel Neuer, Serge Gnabry, Thomas Müller und Kingsley Coman. Dazu kann ich noch ergänzen, dass der von Niklas Süle 2022 ausläuft. Und da ist eben jetzt die Frage, wer von diesen Spielern wird denn da auch noch in Zukunft das Spiel der Bayern prägen?
Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
Soweit die Teamanalyse und Sie haben gehört, die Hunde haben jetzt hier offensichtlich gefordert, dass man da massiv versuchen muss, Spieler zu verlängern. Stefan, bauen die Bayern gerade die neue Bayern-Führung mit Kahn und Salihamidzic an einem Gerüst für die nächsten paar Jahre? Ist das erfolgreich, was sie bisher machen? Findest du das gut? Findet das deine Zustimmung?
Ja, absolut. Absolut. Die Jungs, die du jetzt im Verein hast, mit Kimmich oder Goretzka zu verlängern, war ein klares Zeichen auch an Europa. Das heißt ja nicht immer, dass man 70 oder 80 Millionen ausgeben muss, um Spieler zu holen. Die Möglichkeit hatte auch der FC Bayern nicht. Deswegen ist es wichtig, eben die Verträge, die auslaufen, zu verlängern und wahrscheinlich auch vorzeitig zu verlängern.
Jetzt haben wir gerade aber bei Jana ja auch gesehen, wer da alles noch ansteht. Ja. Und auch das Alter war kurz eingeblendet. Du hast wie immer eine T-Online-These. Hier sehen wir es nochmal. Also da sind schon auch Spieler dabei, die schon deutlich über 30 sind. Und wenn man die dann noch verlängert, dann ist ein Manuel Neuer irgendwann bei Vertragsende 39 oder Lewandowski ein paar Jährchen jünger. Aber wärst du trotzdem der Meinung, das ist deine These, der FC Bayern sollte Lewandowski abnehmen, dass er noch mindestens 4 Jahre auf Top-Niveau spielen kann und seinen Vertrag jetzt bis 25 zu verlängern. Und die anderen können wir ja mit reinnehmen. Also das ist
genau, wir nehmen jetzt mal logischerweise einen Müller mit rein oder auch einen Manuel Neuer. Wenn du die im Verein hast, spricht überhaupt nichts dagegen, den Vertrag, die Verträge laufen 23 aus, vorzeitig zu verlängern bis 25, wenn sie denn wollen. Dann hast du eine perfekte Achse auf die nächsten Jahre hinaus.
Zustimmung?
Auf jeden Fall. Ich glaube, Lewandowski, so wie der sich ernährt, wie der trainiert, wie fit der ist, gefühlt kann der das bis 25 auf jeden Fall. Problem könnte nur sein, ich denke mal, wenn man sagen würde, der spielt nur noch 1 oder 2 Jahre, da könnten die Bayern vielleicht sogar um Haaland noch mitbieten. Ich glaube, der ist dann weg, 25. Der ist wahrscheinlich dann irgendwo in der Premier League, wo er, glaube ich, aber eh lieber hin möchte. Auch sein Vater hat da gespielt. Ja. Die Premier League ist in Norwegen sehr populär. Die Frage wird sein, was ist, wenn der Lewandowski aufhört? So ein Spieler zum Beispiel, der so liefert, den finden auch die Bayern nicht alle Tage.
Felix, du hast deine Karriere jetzt beendet mit 30. Du hast gesagt, hinterher in dem Podcast, den du mit deinem Bruder, mit Toni machst, einfach mal Luppen heißt der, müssen wir auch mal sagen. Nicht nur, das dürfen nicht nur Bücher in die Kamera gehalten werden, sondern auch Audioformate werden hier beworben. Du hast gesagt, ja, diese 13 Jahre Profifußball haben Spuren hinterlassen. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und wenn du jetzt hörst, Stefan sagt, der Lewandowski kann bis 38 noch. Warum konntest du nicht und traust du es dem zu, so lange auf dem höchsten Level zu spielen?
Ja, total. Also erstmal Müller, Lewandowski, ja Spieler, die auch selten verletzt waren. Das heißt, sie haben diese Fitness und ja, wenn ich mich so ernährt hätte und so gearbeitet hätte wie Lewandowski, wäre ich vielleicht nicht so gut geworden. Aber
wie hast du dich denn ernährt?
Ja, auch schon sportlergerecht, aber zu 100% war das auch nicht immer alles so, wie man das jetzt hier öffentlich sagen kann.
Du sagst es aber gerade öffentlich.
Jetzt kann ich ja. Okay. Jetzt habe ich nichts mehr zu befürchten. Ja. Nein, natürlich. Und wichtig ist der Spaß und die Begeisterung. Die hat bei mir nachgelassen, ganz ehrlich. Aber
Wodurch eigentlich?
Ja, es sind ja immer Sachen, die... es wird immer mehr, dass nicht nur die Sachen auf dem Feld wichtig waren, sondern vieles fällt drumherum. Und das hat mich dann auch immer genervt. Und ja, der Spaß ist weniger geworden. Und wenn man nicht mehr diese Begeisterung hat, dann macht es man auch nicht mehr gut und investiert auch nicht mehr so viel. Aber wenn ich sehe, auch was die Jungs investieren und klar, wenn du jedes Spiel fast gewinnst, dann macht es auch noch mehr Spaß, ist auch keine Frage. Und die haben einfach die Qualität und strahlen das auch aus und deswegen kann der noch ewig spielen, glaube ich.
Ist das leichter, wenn du mit den Bayern immer um Titel spielst und wenn du ganz oben spielst? Ich meine, da ist der Druck auch riesengroß, aber trotzdem ist es leichter, sich zu motivieren, als wenn man dann zweite Liga spielt. Du bist mit Braunschweig dann abgestiegen jetzt zum Schluss in die dritte Liga. Spielt das auch eine Rolle? Wenn du jetzt ganz, ganz oben gewesen wärst, hätte es dir vielleicht dann ein paar Jahre noch mehr Spaß gemacht?
Kann ich nicht beurteilen, habe nie um Titel mitgespielt, aber bestimmt, kann ich mir gut vorstellen. Aber Motivation ist ja immer auch so eine individuelle Geschichte, diese Eigenmotivation zu haben, was du auch investierst. Und natürlich fällt das irgendwo leichter, wenn du die Spiele gewinnst und immer Erfolg hast. Aber Effe hat es ja auch gesagt, dann kommt so ein Spiel wie gegen Bochum und da musst du dich auch so motivieren, dass du so ein Spiel hinlegst. Und das ist dann auch wieder eine Qualität.
Also. Und richtig ernähren vor dem Spiel.
Wie war ja, das eigentlich bei dir?
Womit?
Mit der Ernährung?
Top.
Immer bestens? Top. Lassen wir mal so stehen.
Ja, so ein Sex, also... Ja, natürlich.
Ja?
Ja, aber ja, ich meine, sonst spielst du nicht da, wo ich dann auch gespielt habe.
Okay. Also habe ich wieder was dazugelernt. Ich dachte, es gibt auch noch manche. Also zum Beispiel dein Freund Mario Basler, der hat ja gesagt, das brauchen wir alles nicht, wenn wir noch morgens...
Ja, das sagt er aber nur. Der hat sich ja schon auch
vor
Gericht ernährt. Doch, doch.
Okay, also dann machen wir mal einen Strich unter die Bayern, unter dieses Thema und kommen zum VfL Bochum. Wir haben ja gesagt, viele, viele freuen sich in Deutschland, dass da so ein bisschen Ruhrpott-Romantik zurückkehrt, wieder ins Bundesliga-Geschäft. Wie funktioniert das mit so einem Verein, mit wenig Geld die Klasse zu erhalten? Das ist das Ziel. So schaut's aus.
So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Der Mann hat gut lachen. Schon zum dritten Mal führt er den VfL Bochum in die Bundesliga. Zweimal als Spieler, jetzt als Manager. Sebastian Schindzielorz oder wie legendäre Fußballkommentatoren ihn auch nannten.
Schindzielorz, 1:1, siebte Minute. Dieser Schindzielorz.
So schaut's aus. Dieser Schindzielorz hält sich gern ein bisschen im Hintergrund. So ähnlich wie sein Verein. Mag sein, aber seine fußballerische Herkunft ist über jeden Zweifel erhaben. Schon als Neunjähriger kickt Sebastian Schindzielorz für den VfL, schießt sogar Tore gegen Bayern München. Meister ist er auch geworden, aber auswärts in Wolfsburg. Es ging nicht anders, denn damals wie heute gibt es in Bochum... So schaut's aus. Immerhin, Schindzielorz darf jedes Jahr das gesamte Bochumer Festgeldkonto für Transfers verbraten. Leider sind nur 0 Euro drauf. Kein Problem. Der Mann schafft es trotzdem, einen wettbewerbsfähigen Kader zusammenzustellen. Die Bochumer Spieler haben zwar keinen Preis, doch dafür haben sie Thomas Reis. So schaut's aus. Zum Schluss noch der Beweis, dass unsere Sendung mitverantwortlich für den Erfolg des VfL Bochum ist. Hören Sie selbst. Ein Fußballmärchen wie aus der guten alten Zeit. Keine Kohle, aber Herzblut. Kein Schickimicki, aber viel Begeisterung. Und einer der Architekten dieses bodenständigen Bochumer Weges ist er, Sebastian
Schindzielorz, dieser Schindzielorz.
So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Kann ich das haben, das Stück?
Ja, bitte. Ja?
Das Stück würde ich gerne haben. Das rahme ich mir irgendwie ein zu Hause.
Ja?
Digital.
Das hat dir besser gefallen als das erste?
Ja, absolut.
Also, die DNA des VfL Bochum. Wie sieht die aus? Wir haben da gehört, Arbeiterfußball, ja, nicht das große Geld. Wie versucht ihr euch aufzustellen für die Zukunft?
Ja, der VfL Bochum musste ja immer mit sehr wenig Möglichkeiten viel rausholen. Das ist so ein bisschen historisch. Man war immer so ein bisschen der Underdog und hat versucht, zwischen Dortmund, Schalke und den ganzen anderen Größen die Nische zu finden. Das hat sich nicht verändert. Ganz im Gegenteil, als der Verein abgestiegen ist, da ist es ja der normale Ablauf, dass man ein Jahr nochmal versucht zu investieren und schaut, dass man zurückkommt. Wenn man das dann im ersten Jahr nicht schafft, gibt es vielleicht nochmal ein zweites Jahr, wo jeder Euro zusammengekratzt wird, um nochmal anzugreifen. Aber wenn das dann nicht gelingt, dann geht's an die Substanz. Und das ist dem Verein passiert. 11 Jahre zweite Liga, sehr viel Substanz verloren. Gleichzeitig haben die anderen Qualität aufgebaut. Und jetzt sind wir nach 11 Jahren zurück. Und die Distanz ist, glaube ich, deutlich sichtbar. Das hat man gestern auch gesehen. Nichtsdestotrotz versuchen wir, unseren eigenen Weg zu finden. Ich habe gesagt, wir haben auf Kontinuität gesetzt. Kontinuität auf Schlüsselpositionen, um eine gewisse Stabilität daraus zu generieren, um Vertrauen zu generieren im Umfeld. Was in einem Traditionsclub auch immer wichtig ist, ist Ruhe, sehr emotionales Umfeld. Die Leute leben den VfL und man muss versuchen, die ganzen Themen rund um den Sport ruhig zu halten. Auch das ist uns ganz gut gelungen. Und jetzt sind wir zurück in der ersten Liga, sehr stolz drauf. Und jetzt geht die Arbeit erst richtig los.
Wie sieht denn die Arbeit aus? Also jetzt geht sie erst richtig los, sagst du, aber wie sieht das aus in so einem Sommer, wenn man sich dann auf die Bundesliga vorbereitet und guckt aufs Festgeldkonto, wie wir lustigerweise in dem Film gehört haben, da ist null drauf. Wie erfindungsreich muss man sein, um die Mannschaft trotzdem bundesligareif zu machen?
Ja, die Arbeit geht ja dann nicht erst im Sommer los, sondern läuft permanent durch. Man versucht sich zu orientieren, wo sind die ablösefreien Spieler, welche Geschichte kann man erzählen, um den VfL Bochum interessant zu machen.
Welche erzählt ihr da?
Ja, das ist unterschiedlich. Bei dem jungen Spieler ist es irgendwo die Durchlässigkeit, dass man den Durchbruch in Bochum als nächsten Schritt schaffen kann. Bei einem älteren Spieler ist es vielleicht die Spielpraxis oder die Passung zum Ruhrgebiet, das Emotionale zum Ruhrgebiet. Also da gibt es unterschiedliche Dinge und es ist immer die Aufgabe, jeweils die richtige Geschichte zu finden, um dann den Spieler zu überzeugen.
Wie ist es denn in der Stadt? Wie ist der VfL da eingebunden und wie ist so die Erwartungshaltung drumherum?
Also der VfL Bochum ist sehr stark ein Stadtclub, also sehr viele Anhänger des VfL Bochum kommen wirklich auch aus Bochum. Also ist ja zum Beispiel bei, wo wir jetzt Schalke und Dortmund in der Nachbarschaft haben, da kommen die Leute im Schnitt aus 100, 120 Kilometern angefahren. Also es ist ein Stadtclub, also das hat auch ein bisschen was Englisches fast. Also die Stadt hängt eigentlich sehr stark an diesem Verein und ich glaube natürlich, dass in diesen 11 Jahren auch teilweise ein bisschen die Hoffnung fast verschwunden ist, dass der VfL nochmal in die Bundesliga zurückkehren könnte, bei mir zumindest, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das kann man schon auch sagen, dass Sebastian das wirklich super gemacht hat mit eben Leuten, wo man so denkt, wo hat er die denn jetzt hergeholt? Irgendwelche Costa Ricaner aus Glasgow geholt, einen Griechen aus der zweiten spanischen Liga und weiß der Teufel, sind natürlich alles auch Leute, die jetzt nicht, wir sprechen ja immer schön vom Regal ganz oben, sondern eigentlich irgendwie so unten in der Ecke noch so rumliegen. Und da haben sie, das haben sie dann schon, Sebastian oder sein ganzes Team, die haben das dann schon sehr gut gemacht. Und der Trainer hat es dann in der letzten Saison und auch schon in der Saison davor dann auf wirklich bemerkenswerte Art und Weise zusammengeführt.
Ja. Also wir können nochmal reinhören, was einer der Spieler, Manuel Riemann, der Torwart, nämlich sagt, dass man schon ganz, ganz klar das Ziel hat intern, dass das nicht eine Kurzepisode ist, dieser Besuch in der Bundesliga.
Da habe ich auch mit dem Sesi schon mal drüber geredet. Wir wollen auf alles, nur wir wollen auf gar keinen Fall hier so ein ganz kurzes Hoch gehabt haben, mal kurz Hallo sagen und dann wieder für die nächsten 10, 11, 12, 15 Jahre verschwinden, sondern ich glaube schon, dass wir die Qualität haben. Es wird schwierig, das brauchen wir uns auch nichts vormachen, aber ich glaube trotzdem, dass wir die Qualität haben und dass wir in dem Verein so viel Power haben, dass wir zumindest eine realistische Chance haben, die Klasse zu halten und auch Jahr für Jahr die Mannschaft so zu verstärken, den Kader so zu verstärken, den Verein so anzupassen, dass wir über die nächsten Jahre ein Dauergast in der Bundesliga sind.
Also Zielsetzung klar, macht auch Sinn, was er da sagt. Wie kann das funktionieren? Übrigens, eins interessiert mich noch. Sesi, ist das, woher kommt das?
Einer meiner Jugendtrainer hat mich mal so genannt, weil zwei Spieler Sebastian hießen und seitdem bin ich Sesi geblieben, muss irgendwann in den 80ern gewesen.
Und der Nachname ist schwierig, haben wir gerade in dem Beitrag auch gesehen, deswegen macht das absolut Sinn. Also wo könnt ihr nachlegen? Wo gibt es Möglichkeiten noch Geld zu generieren. Wo ist da noch Luft nach oben beim VfL Bochum, damit man eben ein bisschen mehr Spielraum hat und nicht nur irgendwo in der zweiten schottischen Liga und so weiter gucken muss?
Also erstmal muss man sagen, sind wir als Verein in der Entwicklung wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Wir haben einen Dauerkartenrekord, wir verkaufen so viele Trikots wie noch nie in der Geschichte. Die Mitgliederzahlen gehen durch die Decke. Allein in den letzten 5 Monaten sind wir auf 17.000, also plus 5.000 nochmal dazugekommen. Das heißt, wir haben schon so die Rückmeldung der Leute in Bochum, dass sie zufrieden sind damit, was da gerade passiert. Und das ist eben der Anspruch auch an uns, da auch weiterzumachen. Wir müssen Wege finden, wie wir Geld in den Club kriegen. Transfers sind immer eine Geschichte, wo man ein bisschen von außen was reinkriegen kann. Wir haben mit Bella Kotschap und Leitsch zwei Talente aus dem eigenen Stall, die sicherlich einen guten Markt haben, wo wir natürlich versuchen, die weiterzuentwickeln, für uns sportlich zu nutzen. Aber irgendwann mal kommt der Punkt, wo vielleicht ein größerer Club anklopft und wir dann wiederum das Geld in andere Sachen investieren können. Aber es ist schwierig. Wir haben das zu akzeptieren. Wir versuchen da das Beste draus zu machen und suchen jeden Tag nach Wegen, wie wir uns da aufstellen können.
Du gerade Leitsch angesprochen hast, wann ist der wieder am Start?
Wir gehen davon aus, dass er in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen kann, sodass er für Stuttgart vielleicht noch nicht bereit ist, aber dann die Woche drauf möglicherweise Einsatz
findet. Also wir haben gleich, liebe Zuschauer, Frank Kramer auch noch bei uns in der Schalte, den Trainer von Arminia Bielefeld. Und wir sprechen aber auch noch ein bisschen über den VfL Bochum. Wir hatten ja die Frage der Woche, können Sie die Klasse halten? Wollen wir dann gleich anhören, was Sie da so gesagt haben, was Sie im Netz uns mitgeteilt haben, aber auch, was im Doppelfunk sich da alles ergeben hat. Das nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Wir sind gleich wieder zurück im Airport Hilton.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Das ist der Sound des Stahlwerk Doppelpass hier aus dem Airport Hilton. Hajo von Hadeln und Band. Wir sprechen schon 2 Stunden über den 5. Bundesligaspieltag, waren mittendrin bei der Erzählung des VfL Bochum mit Sebastian Schinzilorz, dem Geschäftsführer Sport dort. Wir hatten ja gefragt bei uns in unserer Frage der Woche, kann der VfL Bochum die Klasse halten? Und das interessiert uns natürlich sehr. Jana hat sich, glaube ich, wieder zu den Bochum-Fans begeben bei uns in der, weiß ich gar nicht, welche Himmelsrichtung das ist. Ich sage jetzt einfach mal Westkurve.
Ich glaube, das wäre die Ostkurve, Flo.
Oh Gott, auch das noch.
Alles eine Frage der Perspektive. Ja. Diese beiden Herren sind extra nach München gereist, um eben ihren Verein gegen die Bayern zu sehen. Wenn man dann 7 Dinger im Stadion eingeschenkt bekommt, ist man da so ein Stück weit genervt oder verzeiht man das seinem Verein?
Ich sag mal, man hat jetzt so lange drauf gewartet, in der ersten Liga zu spielen, dann darf man gegen Bayern auch mal 7 bekommen. Und wir hoffen, dass es in Zukunft weniger sein wird und zu Hause eher Tore bei uns fallen.
Na, es ist also willkommen beim Konzert der Großen, ne? Unsere Frage der Woche war ja, schafft der VfL Bochum den Klassenerhalt? Tatsächlich sagen nur 39% ja, das packen sie, 61% sagen nein. Deswegen an dich jetzt die Frage kurz und knapp, warum schafft der VfL den Klassenerhalt?
Weil ein super Team viel Arbeit reingesteckt hat, um überhaupt Meister der zweiten Liga zu werden. Und bei so viel Herzblut, was drinsteckt, darf so ein Traditionsverein nicht gleich wieder absteigen. Und die Fans sind vom Feinsten. Schaut rein in unser Schmuckkästchen. Da ist eine Stimmung, die werdet ihr nie vergessen.
Hier wird nochmal Werbung gemacht für den VfL Bochum. Und auch im Netz, muss man sagen, herrscht etwas mehr Optimismus. Barca ist nach dem 2:8 gegen die Bayern auch nicht abgestiegen. Bochum hat im Übrigen einen sehr guten Trainer und wird aus den Fehlern lernen. Bis jetzt schlagen sie sich als Aufsteiger sehr wacker. Direkt absteigen werden andere. Also ich meine, ein Vergleich mit dem FC Barcelona, das ist doch Balsam für die Fanseele aller Bochumer. Man sollte die Bochumer nicht am Auftritt gegen Bayern messen. Sie müssen die Spiele gegen die direkte Konkurrenz um den Klassenerhalt gewinnen. Darum geht's. So viel also von uns. Und jetzt wollen wir uns natürlich auch noch Ihre Antworten am Dopafon anhören.
Der VfL Bochum steigt ab in die zweite Liga. Die Mannschaft ist einfach zu schwach besetzt und hat gestern gezeigt, dass sie auch nicht kämpfen kann.
Wenn ich jetzt noch höre oder gelesen habe, dass ein Spieler wie Zoller Kreuzbandriss hat, den kann man ja nicht annähernd ersetzen. Die können jetzt schon buchen für die zweite Liga.
Man kann gegen Bayern verlieren, aber man muss sich auch ein bisschen wehren. Wenn ich die Tore von Bochum sehe, gestern, die hauen sich die Dinger selber rein. Das hat nichts mit Bundesliga-Fußball zu tun.
Ja, ich denke, der VfL muss sich nicht an FC Bayern messen. Die haben wirklich eine gute Mannschaft und ein gutes Kollektiv. Der VfL steigt auf keinen Fall ab.
Ja, unter dem Eindruck des 0-7 gegen München, dann irgendwo auch verständlich. Aber ja, wir werden uns mit aller Macht, mit allem, was wir haben, dagegen wehren und werden auch wieder bessere Spiele spielen als das gestern.
Und es ist ja so, also auf der einen Seite, was ihr beeinflussen könnt, ist eure Leistung, ja, die Punkte, die ihr holt. Aber man muss natürlich auch ein bisschen die Konkurrenz im Blick haben. Letzte Saison sind Mannschaften runtergegangen mit Werder, mit Schalke, die deutlich unterperformt haben. Und so richtig sieht man das jetzt noch nicht. Die Saison ist auch noch zu jung, Thomas, um zu sagen, wer könnte denn von denen, die man eigentlich nicht so auf der Rechnung hat, dieses Jahr mit unten reinrutschen.
Du hast ja eben auch so ein bisschen die Strategiefrage gestellt, wo will Bochum hin? Ne? Schau dir mal in der Nachbarschaft, der MSV Duisburg, der krebst in der dritten Liga rum. Also es sind ja jetzt auch mittlerweile Mannschaften da, die Plätze wegnehmen. Früher war Bochum ein etablierter Bundesligist, da gab es aber noch kein Hoffenheim, da gab es Wolfsburg nicht. Ja. Und wenn du auf dieses Jahr schaust, dann sehe ich Fürth. Augsburg habe ich eigentlich gedacht, aber hat Stefan eben gesagt, ganz wichtiges Ausrufezeichen, die sind halt zu Hause sehr unangenehm. So, und dann wird es eigentlich mit Bielefeld fast auch schon ein bisschen dünner, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Leipzig, Frankfurt oder Gladbach das spielt, was du gerade mit Schalke und Werder angesprochen hast.
Weil du Bielefeld jetzt angesprochen hast.
Das habe ich gesehen, einfach hinter dir.
Hast du schon gesehen? Du bist so ein Profi. Wollen wir mal Hallo sagen an Frank Kramer, den Trainer der Arminia. Der ist uns von zu Hause zugeschaltet am freien Sonntag. Vielen Dank dafür.
Hallo.
Ja, wie siehst du die Situation denn da unten? Das ist ja hochinteressant, natürlich von Anfang an der Saison. Ihr habt es letztes Jahr geschafft, drin zu bleiben. Du bist dazugekommen. Wie hat die Arminia das hingekriegt, so eine Stabilität reinzukriegen in der letzten Saison? Und man hat ja den Eindruck, dass es in dieser Saison erstmal so ähnlich weitergeht.
Ja, erstmal über einen ganz großen Zusammenhalt, über den Teamgeist, den wir pflegen. Natürlich auch über den Realitätssinn und die harte Arbeit, der daraus resultiert. Also von dem her, ja, so diese Basics und diese Attribute, die man dann braucht, um dann vielleicht im Konzert der Großen als Kleiner einfach eine gute Rolle zu spielen.
Wie zufrieden warst du gestern mit deiner Mannschaft? Am Anfang gab es ja große Chancen, also es hätte schon auch mehr sein können, oder am Ende?
Ja, also zunächst mal haben wir gerade in den ersten 15 Minuten, 20 Minuten haben wir wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht, hatten drei Hochkaräter, ja, von denen man normalerweise davon ausgeht, dass sie auch Tore sind. Ja, und ja, da hätte man natürlich uns belohnen können, hätte natürlich einen anderen Start nochmal gehabt, auch ergebnistechnisch. Das hätte der Mannschaft sicherlich gut getan, ja, dass wir dann natürlich auch gegen eine wirklich sehr gute Hoffenheimer Mannschaft dann irgendwo das nicht ganz durchziehen können. Das war eigentlich klar. Wir sind aber trotzdem, wir sind demütig genug, um zu wissen, wo der Verein herkommt, dass wir uns immer an unserem Leistungslimit bewegen müssen, um entsprechende Chance auch zu haben in der Bundesliga. Und ja, einerseits haben wir natürlich Ambitionen, wir wollen uns weiterentwickeln, andererseits wissen wir, so ein Spiel wie gestern auch einzuordnen, ja, wenn dann ein Spiel wie Hoffenheim mit einfach großer Qualität dann auch mal den Rhythmus bestimmt, ja, da gilt es dagegen zu halten, da gilt es immer weiter an seiner eigenen Chance zu arbeiten und am Schluss des Spiels hätte man dann wieder die Möglichkeit gehabt. Also ja, das sind so diese Verläufe, wir waren am Drücker, haben das Ergebnis nicht so stellen können, wie wir das ursprünglich wollten, ja. Da muss man weiter dranbleiben und wenn es dann gar nichts wird, dann muss man einen Punkt mitnehmen. Das haben wir gemacht.
Was ist denn mit der Erfahrung, die man gesammelt hat in der letzten Saison? Wie viel hat man dann einem Aufsteiger wie dem VfL Bochum voraus? Oder sind das auch noch andere Aspekte, die da eine Rolle spielen?
Puh, ich weiß gar nicht, ob es die Erfahrung ist. Ne? Es ist natürlich beim Aufsteiger immer eine große Euphorie auch da und das ist viel Neues. Das war bei Bielefeld, bei der Arminia letztes Jahr ganz genauso. Das gibt natürlich immer auch so einen Schub, einfach immer wieder mal auch über die Grenze drüber zu gehen. Nichtsdestotrotz, klar, hat man diese Erfahrungen auch irgendwo schon mal erlebt und weiß, man wird auch Negativerlebnisse verarbeiten müssen und muss dann trotzdem weiter seinen Weg gehen. Und das machen wir. Ja, wir wollen uns stetig weiterentwickeln. Und natürlich ist der Klassenerhalt das Ziel. Ich weiß nicht, ob das da hilft, wie es geht. Wichtig ist, dass man das Ziel vor Augen hat und das einfach alle zusammen mit Nachdruck verfolgt. Und das ist bei der Arminia der Fall. Und das gehe ich mal davon aus, dass es beim VfL, beim Sesi auch der Fall ist.
Sebastian, ist denn Arminia ein Vorbild oder haben die andere Möglichkeiten mittlerweile schon als ihr?
Ja, ich kenne die wirtschaftlichen Möglichkeiten jetzt nicht im Detail, weiß aber, dass sie im Hintergrund wirklich wirtschaftliche Kraft haben mit den Unternehmen, die dort angesiedelt sind. Aber klar, sie haben die Klasse gehalten, das ist auch unser Ziel und insofern kann man, glaube ich, sagen, dass es ein bisschen als Vorbild auch dienen kann.
Es ist ja so, Frank, man hat als Trainer immer eine gewisse Philosophie, möchte gerne einen bestimmten Fußball spielen lassen. Auf der anderen Seite gibt es die Realität und die Möglichkeiten, die der Kader hergibt. Inwiefern tarierst du das aus?
Also zunächst mal letztes Jahr, als ich bei der Arminia beginnen durfte, ja, da muss man das natürlich erstmal alles nach dem ausrichten, was möglich ist, ja, und an den Gegebenheiten. Ich glaube, dass man immer eine gute Balance finden muss zwischen dem, was einfach machbar ist, mit dem, was vorhanden ist, und dem, wo man eigentlich dann hin will. Ja, und ich glaube, diese Entwicklung ist ein bisschen zu sehen. Austarieren weiß ich nicht. Und als Trainer alleine sowieso nicht, sondern da ist das Wichtigste immer die Mannschaft und natürlich auch, ja, die Identität des Vereins, das, was als drumherum entsprechend gestellt werden kann. Und das, glaube ich, das passt einfach sehr gut zusammen. Letztes Jahr mussten wir einfach mit einer Menge Intensität, mit harter Arbeit, mit einfachem Spiel, mussten wir versuchen, Punkte zu sammeln. Das haben wir geschafft. Ja, der Klassenerhalt ist für die Arminia auch immer so ein bisschen wie eine Meisterschaft, wenn man weiß, wo der Verein herkommt. Und dieses Jahr wollen wir eben einen Schritt in der Entwicklung machen, wollen ein bisschen näher an die anderen Teams und die anderen Clubs rankommen. Ich glaube, der Abstand, das hat man jetzt in den ersten Spielen gesehen, auch gestern gegen Hoffenheim, dass der Abstand vielleicht ein bisschen weniger geworden ist, das war das Ziel. Und wir dann eben uns auch spielerisch weiterentwickelt haben, ja, um dann eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir Siege einfahren können, auch gegen solche Gegner erhöhen könnten.
Du bist der erfolgreichste Bielefeld-Trainer aller Zeiten. Ja, es waren nur 17 Spiele, aber es ist in der Tat so. Nur 4 Niederlagen. Ja, wir sind da, das können wir besonders gut, euch auf den Podest stellen. Ist ja aber auch in Ordnung. Wir wissen das schon auch einzuordnen. Also 4 Siege, 4 Niederlagen, der Rest unentschieden. Und was wichtig ist, Stefan, von 17 Spielen 8-0. Ne? Das ist schon eine Basis.
Dass die Stabilität in der Defensive, die immer für einen Aufsteiger zählt oder für Mannschaften, die eben gegen den Abstieg spielen. Darüber hinaus muss ich auch sagen, Bielefeld, sie haben sich ein Stück weit weiterentwickelt. Sie hatten gestern wirklich 3-4 sehr, sehr gute Möglichkeiten, um das Tor zu machen. Also da ist eine Weiterentwicklung sichtbar. Aber grundsätzlich zählen die Fußballtugenden, ja, dass du die Leidenschaft an den Tag legst, dass du im Kollektiv arbeitest. Deswegen ist Bielefeld nicht abgestiegen im letzten Jahr und das wünsche ich Bochum in diesem Jahr.
Vielleicht kann man auch noch sagen, es ist ja durch Frank Kramer auch ein Stilwechsel gekommen. Also Uwe Neuhaus, wir haben ja eben schon über dieses Aufstiegsparadox gesprochen. Also ja. Wir sind mit schönem Fußball hochgegangen und haben es dann in der Bundesliga auch so versucht, sind irgendwo stecken geblieben und dann hat Frank Kramer mit vielen zu Nulls und einer sehr, sehr auf Defensive auch zunächst mal basierten Spielanlage die Klasse erhalten. Und also wenn man jetzt eine Frage stellt, was der VfL Bochum daraus lernen kann, ist das bestimmt was. Und dann ist immer die Frage, ob es man dann in der nächsten Saison jetzt in Bielefeld weiterkriegt oder ob man am Ende da bleibt, wo man angefangen hat.
Frank, wir haben ja jetzt schon ein bisschen gehört, also Weiterentwicklung. War eigentlich der Bundestrainer schon mal in Bielefeld? Interessiert uns deswegen, weil du ja auch eine DFB-Vergangenheit hast, mit Hansi ja auch gut bekannt bist. Und er will ja überall sich sehen lassen. War er bei euch auch schon oder hat er sich schon mal angekündigt?
Wir haben gesprochen, der Hansi und ich. Er hat mich ja damals zum DFB auch geholt. 5. Spieltag, also Hansi kann nicht gleichzeitig überall sein. Ja, das werden wir sicherlich irgendwann mal nachholen. Soweit ich weiß, war es bis jetzt nicht der Fall. Und ich glaube, da gibt es auch ein paar Standorte, wo er zunächst mal auch noch einen besseren Überblick über seine Nationalspieler bekommt.
Nur gibt es aber bei euch den Amos Pieper, der immer in U21 Europameister geworden ist und auch eine tolle Entwicklung hingelegt hat in den letzten Jahren. Ist das einer, dem du noch weitere Schritte zutraust?
Ja, natürlich. Also wir haben einen spannenden Kader zusammen. Da hat er Samuel mit seinen Jungs und auch der Markus Reh, haben die einen super Job gemacht. Ne? Wir haben jetzt schon einen gewissen Umbruch auch gehabt, viele 22-23-Jährige dazugeholt, die sehr talentiert sind. Da ist der Amos Pieper, der ist jetzt schon ein bisschen da, aber auch er hat jetzt eben die ersten Schritte gemacht und hat sich etabliert in der Bundesliga, hat bei der U21 tolle Leistungen gebracht. Diesen Weg muss er weitergehen. Ja, da sind noch ein paar andere Jungs jetzt dazukommen, die jetzt so in der Liga so ein bisschen ankommen sollen und müssen. Ja, dann werden wir alle ein bisschen besser und haben wir alle ein bisschen mehr Spaß dann auch. Also Amos macht einen guten Weg. Vielleicht kann er seinen Weg so weitergehen, wenn es dann irgendwann einmal dazu reicht, in der Nationalmannschaft zu spielen, dann freuen wir uns da. Aber ich glaube, das wäre noch arg verfrüht. Ich glaube, dass da schon noch ein paar andere Jungs, die da vor ihm stehen.
Aber trotzdem ist ja immer die Frage bei solchen Clubs wie Bochum, wie Bielefeld, da macht man die ersten Schritte in die Bundesliga, etabliert sich, kommt vielleicht in Auswahlmannschaften und dann geht man normalerweise weiter. Und werden die Spieler vielleicht dann ungeduldig, gerade solche Leute, dass sie sagen, ah, da reicht die Qualität nicht, um für mich sozusagen meine Karriere durchzuziehen?
Ja, aber wenn du es jetzt ansprichst, gerade Spieler, die in Bielefeld sich erstmal etablieren können, Pieper zum Beispiel, ist ja noch relativ jung. Also da würde ich jetzt immer sagen, aus Journalistensicht, der soll da lieber noch 2-3 Jahre spielen und ein richtig guter Spieler werden, bevor du jetzt, keine Ahnung, nach Dortmund, Leverkusen, Leipzig oder sowas gehst, wo du vielleicht dann auf der Bank sitzt und eine wichtige Phase in deiner Entwicklung dann wenig spielst.
Ja, also das ist interessant, das ist spannend, wir haben ja gerade auch von Bochum gerade gehört, wie wichtig das ist, den Spielern zu erklären, dass man eben auch bei solchen Vereinen die Möglichkeit hat, sich zu entwickeln und eben sich karrieremäßig zu entwickeln und weiterzukommen.
Irgendwann mal, und so ehrlich muss man sein, kommt dann auch der wirtschaftliche Gesichtspunkt, wo man dann ja auch feststellen muss, dass teilweise in den Clubs der ersten Bundesliga gravierend Unterschiede vorliegen. Und ab und zu ist es dann auch eine wirtschaftliche Entscheidung eines Spielers, seinen Weg woanders fortzusetzen. Dann ist es aus Bochumer Sicht dann eben auch zu akzeptieren und dann eben die Aufgabe, den nächsten zu finden.
Aber das ist doch letztendlich bei jedem Club fast so. Also wir haben doch so eine Nahrungskette, da steht jetzt der VfL Bochum und Arminia Bielefeld relativ weit hinten. Also die geben dann ihre Spieler nach Hoffenheim und die aus Hoffenheim gehen nach Gladbach und die aus Gladbach gehen nach zu Dortmund, Borussia. Ja. In Dortmund fragt man sich dann, ob Manchester United oder Real Madrid anruft. Also das ist ja eigentlich im Grunde genommen im Moment die Situation, die jeder Manager nur mit unterschiedlich gefülltem Portemonnaie hat.
Absolut. Frank, jetzt heute freier Tag, deswegen von zu Hause zugeschaltet. Wie gesagt, dafür nochmal vielen Dank. Applaus dafür. Das kann ich selbstverständlich sein. Dass man auch der Familie sagt, hör mal, ich muss jetzt mal eine halbe Stunde in Ruhe vor den Rechner. Wie sind die nächsten Wochen geplant bis zur Länderspielpause? Was ist da eure Zielrichtung?
Ja, wir wollen den Weg natürlich weitergehen. Ne? Wir wollen uns weiter verbessern, wollen uns weiterentwickeln, wollen natürlich effektiver werden, ja, mehr aus den Angriffen machen, die wir jetzt auch hatten. Ja, das heißt, am vorletzten Pass, am letzten Pass, am Abschluss, ja, wollen wir natürlich weiter dran arbeiten. Das ist eine Menge Fleiß. Wir haben super Jungs, ja, die alle noch den Weg vor sich haben, und da gilt es eben über die Trainingseinheit, über die Erfahrung, die wir in den Spielen sammeln, weiterzugehen, ja, um dann eben diese Leistung auch konstant und kontinuierlich zu bringen. Ja, wir hatten gegen Frankfurt zum Beispiel eine Halbzeit, jetzt gegen Gladbach war es schon ein gutes Spiel, gestern war es ein gutes Spiel, aber in Phasen dann auch so, ja, noch nicht durchschlagskräftig genug. Und da müssen wir dran arbeiten, dass wir das kontinuierlich hinbekommen. Das ist die Königsdisziplin, das ist das Schwerste. Ja, und den Weg, den gehen wir gern weiter, damit wir eben uns auch weiterentwickeln können. Und auch nochmal zu dem Thema, ja, das ist ganz normal, die Nahrungskette. Also wenn sich ein Spieler schneller entwickelt, ja, als der Verein, ja, dann ist es halt so, dann muss der Verein was davon haben in Form von entsprechenden Transferlösen, und dann werden die reinvestiert in weitere spannende Jungs. Und das ist völlig normal, das ist unser Weg, genauso mit unseren spannenden Jungs, und den gehen wir ganz konsequent und überzeugt.
Dann auf diesem Weg weiterhin viel Erfolg. Liebe Grüße und vielen, vielen Dank von uns hier aus der Runde beim Doppelpass. Frank Kramer.
Dankeschön.
Und einer seiner Kollegen hat sich gestern ganz zerknirscht gezeigt in der Pressekonferenz, hat tagelang nicht geschlafen und sich dann entschuldigt, Christian Streich. Hören wir mal kurz rein.
Ich möchte mich bei allen Mainzer Verantwortliche und entschuldige, weil die können alles brauchen, nur nicht so ein
ein Zeugs von einem anderen Trainer, der nicht genug nachgedacht hat.
Was sich dahinter verbirgt, hören wir gleich hier bei uns im Stahlwerk. Doppelpass, und morgen gibt's wieder den Doppelpass. Zweite Liga, der Kollege Hanni Töne weist Sie darauf schon mal hin. Und wir melden uns dann gleich zurück aus dem Airport Hilton hier mit dem Stahlwerk Doppelpass.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Und Jana hat es jetzt in unsere Runde geschafft. Ajo von Hadeln, die letzten Takte verhallen hier. Und zwar, weil wir natürlich ein paar Hinweise haben, aber du hast auch noch mal im Netz geguckt. Es gab wieder ein paar ganz interessante, ganz nette Anmerkungen zu unserer heutigen Runde. Was hast du gefunden?
Das bekommen wir gleich. Vorher sage ich einmal kurz Danke, weil es waren natürlich auch wieder einige Spenden heute aus dem Publikum mit dabei. Von den alten Herren vom DJK Lindford, von den alten Herren vom Ebersbrunner SV und von Matthias Pog und Taki aus Köln und Bremen. Also vielen Dank für die Spenden. Dann habe ich für Sie noch einen Sendehinweis heute Abend, 21.45 Uhr. Wir wechseln die Sportart zum Motorsport. Das AVD Motorsportmagazin. Zu Gast sind Ralf Bach, Ralf Schumacher und Andreas Seidel, Teamchef von McLaren. So ein bisschen das Team der Stunde. Also gerne einschalten. So, und dann haben wir noch einen kleinen Nachtrag zu unserer Frage der Woche. Denn auch hier hat sich der VfL Bochum zu Wort gemeldet. Der hat natürlich eine klare Ansicht, was den Klassenerhalt angeht und sagt, natürlich schaffen wir das. Bitte Gruß an den Chef ausrichten. Das wollen wir natürlich machen. Das ist hiermit dann getan. Und dann hat sich auch noch Toni Kroos zu Wort gemeldet. Er hat gesagt, Felix ist jetzt live im Doppelpass, Freunde. Ich kann für nichts garantieren. Felix, auch du kannst liebe Grüße an deinen Bruder ausrichten. So schlimm war es nicht.
Er muss auch mal seinen Senf dazugeben. Ne? Also.
Das ist, ich habe gehört, das ist Tonis absolute Lieblingssendung seit dem letzten Besuch von Uli Hoeneß.
Ja, sowieso. Ich habe mich jetzt auch gewundert, dass er nicht angerufen hat. Hier. Ja.
Aber ihr gebt es euch schon immer so ein bisschen. Ne? Ich meine, du bist ja social-mäßig auch immer unterwegs, ihm so ein bisschen zu pieksen. Das ja. Macht euch beiden Freude.
Ja, das kann auch ganz gut gebrauchen bei den ganzen lobenden Hymnen, die er sonst immer bekommt. Da muss auch mal wieder ein bisschen auf den
Boden. Muss geerdet werden.
Und das ist dann mein Job.
Also, das ist dein Job und ich finde, du hast das hier gut gemacht. Absolut. Also, Bruder wird zufrieden sein, denke ich mal. Danke. Ich habe ihn vor der Werbung ja kurz eingespielt, diesen O-Ton von Christian Streich. Wer das gestern nicht mitgekriegt hat, warum war der eigentlich so zerknirscht? Er erklärt es uns nochmal ausführlich, das Original, der Trainer des SC Freiburg.
Mainz stand eigentlich da, wo man normalerweise absteigt, vor noch nicht so langer Zeit, vor sehr kurzer Zeit, und hat dann unglaublich gepunktet und Fußball gespielt und alles eingebracht. Und ich habe das auch sehr positiv erwähnt, weil sich das so gehört und weil das so ist. Und dann habe ich irgendwie vom Europapokal angefangen zu reden und habe mich jetzt die letzten zwei Tage abartig geärgert, weil diesen Scheiß jetzt am fünften Spieltag über den Europapokal zu reden, den mich wahnsinnig aufgeregt hätte, wenn das von irgendwo gekommen wäre, habe genau ich gemacht. Ich möchte mich bei allen Mainzer Verantwortlichen und entschuldigen, weil die können alles brauchen, nur nicht so ein Zeugs von einem anderen Trainer, der nicht genug nachgedacht hat und sich hinreißen lassen hat zu einem Blödsinn. Okay, fertig, Entschuldigung. Tut mir leid, ich hoffe, dass das nächste Mal nicht mehr passiert. Ich wollte auch einfach nur loben, aber bin dann abgedriftet.
Einfach schön und einfach stark. Christian Streich, oder?
Mega geiler Typ.
Und finde ich toll, dass er das so macht. Und ich nehme ihm das auch ab, dass er sich da ehrlich geärgert hat über sich selbst, dass er da den Europapokal mit den Mainzern verbunden hat und damit den Druck auf die Mainzer hochgefahren hat. Wir haben ein Bier, wir können gleich anstoßen hier. Danke für die Runde. Danke, Sebastian, nach 0-7 hier anzukommen. Ganz, ganz toll. Vielen Dank. Felix Groß, Dankeschön, Christoph Biermann, Thomas Wagner, Stefan Effenberg sowieso. Prosit, und ein Hinweis noch, kommendes Wochenende ist Aki Watzke hier. Und da haben wir ja schon gehört, hat gesagt, Mensch, vielleicht gibt es doch noch eine Chance, Haaland zu halten. Es gibt ganz, ganz viele Themen. Der Dortmund-Boss hier bei uns in der Runde, freuen wir uns sehr drauf. Jetzt Prosit, schönen Sonntag noch und bis in 7 Tagen. Tschüss und auf Wiedersehen, das war der Stahlwerk-Doppelpass für heute.